Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
Hallo und herzlich willkommen zur 99H der Anytime Late Night. Hallöchen, Dominik.
Hallöchen, Julian.
Hallöchen. Hast du vorher kurz ein bisschen dir Mut angetrunken, bevor wir jetzt wieder aufgenommen haben?
Ja, ich habe so eine kleine Mate getrunken. Das habe ich offensichtlich nicht vertragen.
So eine 20-prozentige Mate.
Oh Gott, 20% Koffein wäre schon hart.
Ich kenne mich da sicher mit Prozentualen in keinster Weise aus, aber ich weiß gar nicht, also ich muss jetzt dich fragen, weil ich möchte gerade nebenher recherchieren,
ja.
Und möchte, ich würde jetzt raten, ein halbes Jahr ist leider das letzte Mal aufgenommen.
Das möchte ich gar nicht nachgucken, wie lange das her ist.
Ach so, easy, okay.
Wir haben das ja schon oft genug hier breitgetreten, warum das so ist, wie es ist, und es ist im Moment... Also ich glaube, immer wenn ich daran gedacht habe, wir müssen wieder ein Anytime machen, war ich so, es ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Ja. Aber immerhin kriegen wir nicht irgendwie böse Nachfragen, sondern das fand ich sehr schön unter deinem sehr populären Post. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Likes das Ding mittlerweile hat. Dass heute natürlich noch groß thematisiert werden wird, was du am Wochenende gemacht hast. Da hat direkt auch jemand gefragt, das würde aber eine Anytime thematisieren in den nächsten. Da war ich so,
das fand ich auch sehr süß. Ja, ja.
So hätte ich das gern, wenn ich ehrlich bin. Das nur einfach nur sagen, oh, das, ich finde es schön, wenn ihr darüber reden würdet. Das ist mein Lieblingsfeedback. weil wir beide wollen, also wenn es nach uns ginge, würden wir das einmal die Woche machen. Die Themen würden es nicht hergeben, ne? Deswegen wäre einmal im Monat wahrscheinlich sinnvoller, aber die Zeit ist leider das
aber
Problem.
Aber ehrlicherweise, sind wir ehrlich, also selbst ohne die Themen würden wir doch, glaube ich, immer irgendwas finden, worüber wir uns den Mund fusselig reden könnten.
Das ist richtig, aber ich glaube, da würden wir die Leute auch eher nerven irgendwann.
Das kann vielleicht sein.
Jetzt hat der Hammes einfach über 17 verschiedene Tastaturswitches geredet. Das interessiert mich eine Scheiße. Das muss halt auch nicht jeder dann hören.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist, glaube ich, das wäre wieder besser für einen YouTube-Kanal aufgehoben, aber ehrlicherweise, der Zug ist ja auch abgefahren. Ich glaube, jetzt müssen wir nicht mehr mit einem YouTube-Kanal um die Ecke kommen.
Du bist ja der Experte. Also ich arbeite manchmal...
Ich habe ja keinen YouTube-Kanal, ich will auch niemanden entmutigen. Ich meine nur, ich persönlich, ich glaube gerade heutzutage, wenn du nicht deine krasse Nische findest und in Anführungszeichen leider, gibt es ja auch massig und dann teilweise auch wirklich stark gefolgte Menschen, die sich nur mit eben mechanischen Keyboards auseinandersetzen.
Ja.
Wenn du da nicht irgendwie noch einen Dreh zu hast, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig. Also ich bin, also bevor das auch falsch verstanden wird, ich habe da auch nicht die Lösung für. Ich wüsste aber jetzt auch gar nicht, wie man sowas umsetzen könnte.
Aber dir geht es jetzt mehr um die Plattform, oder? Also dass du einfach sagst, wenn man nicht gerade absolut der Erste ist bei irgendeinem Thema, dass man dann auf YouTube eigentlich es sehr schwer hat.
Genau. Also ist es nicht unmöglich, das sehen wir ja auch immer wieder. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die damit Erfolg haben und Reichweite gewinnen, besonders heutzutage. Und ich möchte ja niemanden in irgendeiner Form über niemanden despektierlich reden. Ich glaube, du und ich, wir sind einfach nicht mehr die Zielgruppe für. Sind es halt allen voran Menschen, die sehr hektischen oder auch, ich nenne es mal, dramatischen Content produzieren, wo sie selbst nicht mal zwingend die das Zentrum des Dramas sind, sondern über viel Drama aber reden und vielleicht auch aufstacheln und sowas. Wie gesagt, das geht bei mir komplett dran vorbei. Das ist, mein Content ist das nicht, aber zumindest, ich glaube, gerade der Zeit trifft das so sehr den Zahn der Zeit einfach.
Ja, das ist denkbar, dass das einfach gerade so ein Hype ist, dass man diese Dramastrukturen, dass die gerade sehr erfolgreich sind. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Mainstream-Effekt ist, dass mittlerweile eben so viel grundsätzliches Publikum da ist, dass dann sich auf einmal, ich verstehe es ja auch irgendwo, ne? Sag mal, du guckst einen YouTuber sehr, sehr gerne und dann kommt es zu irgendeinem doofen Zwischenfall und ein anderer sagt dann was und bist du, was ist denn hier los? Ist ja eine Seifenoper auf einmal. Und dann hast du noch so Crossover-Situationen mit irgendwelchen Reactions und ich glaube, da wird man ganz schnell reingezogen. Also rein psychisch verstehe ich das, vor allen Dingen, wenn man irgendwo schon Fan war. Aber ich persönlich, sobald ich merke, oh, hier geht es um Drama, geht in meinem Hirn so ein Schalter um. Und der sagt dann einfach, Interesse vorbei, tot.
Ja,
weil das auch immer zu sehr viel Stress bei einem führt, wenn man sich da so reinlebt. Und da kommen dann auch parasoziale Beziehungen und so weiter noch, spielen dann noch eine Rolle, dass einem das viel wichtiger ist, als es eigentlich sein sollte. Dazu werden wir heute auch nochmal was haben. Und deswegen gar nicht mein Ding, aber warum reden wir darüber? Das ist wie immer. Wir werden fangen an zu quatschen.
Wenn es gar nicht unser Ding ist, ne?
Ja, wir werden fangen an zu quatschen und ist so, ja, lass uns doch einfach mal Kierkegaard, ja, da können wir auch mal 3 Stunden drüber reden, gar kein Problem.
Ja, das ist das, was ich eben meinte, deswegen ich glaube, gefüllt würden wir die Anytime immer bekommen.
Ja, das ist wohl richtig. Wir hätten sie vielleicht auch nicht nur Anytime Late Night, sondern auch Anytime Any Topic nennen können. Das wäre genauso richtig gewesen.
Wahrscheinlich.
Wie wollen wir heute denn vorgehen, rein strukturell? Wir haben nicht so viele Themen, aber wir haben einige Themen, über die wir sehr lange reden können. Das ist die Frage.
Also, wenn du möchtest, kann ich direkt von meinem Wochenende erzählen. Ich glaub, und danach,
es brennt dir unter den Fingern. Ne?
Es brennt mir wirklich in den Fingern. Sonst, ich hatte ja bisher auch gar nicht so krass die Möglichkeit. Also es ist wieder dieses Ding von, dass ich sehr liebe, gute und enge Freunde habe und so. Ich glaube, du bist wieder so der Einzige, der in diesem ganzen Kosmos auf derselben Ebene wie ich unterwegs ist. Dann hat man, weißt du, aber weißt
alle
du,
anderen sind nicht auf meinem Level. Was?
Oh Gott, nein, das war kein Ding von so, das ist eher so dieses so, pass auf, lass mich anders formulieren, wir haben diese ungesunde Beziehung zu der Thematik.
Also da ich gerade eben, das ist auch so ein kleiner Tipp am Rande, zeitlose Helden, so ein Making-of von verschiedenen Heldenfilmen und insbesondere erste Folge Harrison Ford als Indiana Jones geguckt habe und mehrfach weinen musste, glaube ich, ich weiß, was du meinst.
Ja, siehst du, das ist aber das habe ich ja genauso und das ist zumindest etwas, wo ich dann eher dann mal, jetzt bestimmt kein Böse gemeint ist, aber ich hatte bisher noch nie einen bekommen, so, yo, das verstehe ich, abseits von dir. Von daher, ja. Denke ich, hier ist es am besten aufgehoben und deswegen steige ich dann einfach direkt durch und du kannst super gerne gucken, weil das wird schon ein bisschen chaotisch, was auch so meine Gedanken dazu angeht. Du kannst super gerne gucken, dass da der rote Faden drin bleibt und uns immer wieder in die richtige Richtung und Bahn lenken. Am Wochenende und dazu vorab wirklich ein ganz, ganz dickes Danke an Disney und an Marvel, die mich dazu eingeladen haben, zumindest zur Pressekonferenz, alles andere dann gleich weiter, von Deadpool und Wolverine, die in Berlin stattfand. Da war ich nämlich und es war, ich sag wie es ist, es war ein kleiner Traum. Du wirst es auch hier wieder am besten nachvollziehen können, wie oft haben wir schon drüber gesprochen. Ehrlicherweise damals war es so, boah, wie gerne ich mal Hugh Jackman treffen würde.
Einfach. Also das ist auch, also das kann man den Hörern, glaube ich, sagen. Es gibt, glaube ich, keinen Schauspieler, zu dem du mehrfach im Podcast und auch nebenbei gesagt hast, Dominik, da müssen wir irgendwann, das muss irgendwann mal gehen, vielleicht ein Interview irgendwie, auch nur die Hand schütteln. Ja. Ich möchte einfach mal sein Parfum riechen von 10 Kilometer Entfernung. Ich will diesem Mann näher kommen. Es war so kurz lustig. Vor Stalking. Ja,
true. Aber lustig, dass du das sagst. Ich habe diese Frage relativ häufig auf Instagram bekommen, wie die beiden denn riechen würden, Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht dran gerochen. Ich habe nicht dran gerochen. Ich kann ich leider nicht sagen. Ich kenne mich mit Parfüms oder sowas nicht aus. Abseits von gut, also das muss man wirklich beiden lassen. Die kleiden sich unfassbar adrett und schick. Also die beiden haben wirklich einen krassen Sinn für Stil.
Oder auf der anderen
Seite, ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite, die haben doch einfach Personal für, die das für die aussuchen und besorgen. Aber ich muss sagen, besonders weil Hugh Jackman ist so dieses Ding von so, yo, so würde sich, glaube ich, auch mein Papa anziehen, wenn er 10 Jahre jünger und ein bisschen moderner wäre. Und Ryan Reynolds war wirklich so ein Ding von so, mir wird das alles in der Form nicht stehen, aber ich finde, der sieht wirklich echt fesch aus, so der Mann. Also so wie er sich kleidet, was er so anhat, also dass man wirklich so das Gefühl hat, der geht mit dem Trend und nicht falsch verstehen, das ist nicht meine Art von Kleidung, so würde ich mich, sage ich ja, also A, ich glaube nicht mal, dass es mir passen würde und B, ist ja gar nicht mein Ding, ich mag nach wie vor kurze Hose und irgendein Shirt, wo ein Film drauf ist, aber ne, deswegen fand ich das nur sehr, 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 sehr cool. Ja.
Meine zwei Pfennig dazu sind einfach 99% des Geheimnisses von gut gekleideten Männern, bin ich mir sehr, sehr sicher, ist einfach nur, dass sie einen Modeberater haben, der sagt, ja, wir messen den Mann mal richtig ab und kaufen ihm Klamotten, die wirklich sitzen.
Das kann sehr gut sein.
Alles andere ist eigentlich eine Stilfrage und da ist eigentlich bei den meisten Männern, die irgendwie nicht krass modisch sein wollen, einfach nur, je weniger, desto besser. Und der ganze Rest ist einfach, naja, wenn die Klamotten richtig sitzen und dann hast du unten drunter noch so einen durchtrainierten Hollywood-Körper, natürlich sieht das gut aus. Wenn der Schneider gut ist, dann muss der auch nicht so durchtrainiert sein, dann sieht das immer noch gut aus.
Ja, da muss ich tatsächlich zu sagen, oder da möchte ich zu sagen, weil das ist immer so ein Ding, ich bin ehrlich, das ist für mich persönlich wichtig, einfach vielleicht auch das tatsächlich, ohne Witz, vielleicht auf einer etwas ungesunden Ebene, weil ich merke mittlerweile, wo ich auch relativ viel Sport mache, auch viel Krafttraining und auch auf Muskeln achte und sowas, dass ich mich auch mal wieder mal vergleiche. Das schon auf eine ungesunde Art und Weise. Und es tat dann doch relativ gut zu sehen, zumindest in Ryan Reynolds' Fall, der sieht schon gut trainiert aus. Aber du siehst dann doch schon, okay, viele dieser Filme natürlich so, dass das Licht genau stimmt. Dass man vorher mal 100 Liegestütze macht, bevor man eine Dingens auf. Weil das war wirklich so dieser Moment, wo ich so sag mal so, okay, krass, das sieht trainiert aus, aber so viel schlechter sehen meine Arme jetzt auch nicht aus. Dann habe ich Hugh Jackman angesehen und war direkt wieder traurig. Aber na gut.
Ja, aber ist das auch ist, gar ja, nicht so schlimm. Ist ja eine Riesengeschichte, dass er sich immer, also je später in der Wolverine-Reihe der Film ist, desto mehr er sich irgendwie ja, da fertig gemacht hat und auch ungesunde Sachen gemacht hat. Also auch bei Le Miserable einfach gesagt hat, ja, ich habe da einfach mal kein Wasser getrunken für 2 Tage. Ich so, ja, und dann bist du singen gegangen. Mega gute Idee. Also da waren ja, sind auch Dinge dabei, die einfach nicht gesund sind.
Hat er tatsächlich auch nochmal erzählt. Also auch jetzt hier wieder für den Film die Szenen, wo er dann ohne Sleeves ist zum Beispiel, genau das. Das ist so dieser alte Trick, den damals ein Trainer beigebracht hat, wo natürlich auch wieder sagt, hey, ist super dumm, mach das nicht. Ja. Aber 48 Stunden nichts trinken und zu essen, was war das? Ich glaube nur Äpfel und Thunfisch oder sowas, wo ich auch denke, holy shit. Also ja, wenn mir jemand sagt, hey, dafür hast du die Hauptrolle in einem Marvel-Film und wir geben dir ja obendrauf irgendwie 20 ja, Millionen, würde ich drüber nachdenken, 48 Stunden kein Wasser zu trinken und nur Thunfisch und Äpfel zu essen. Aber insgesamt ist das trotzdem, wo ich das höre, bin auch so, boah, alles dreht sich in mir um.
Ich finde das problematisch tatsächlich, dass er das auch immer so raushaut, weil niemand würde gesagt, nee, wenn du das nicht machst, dann darfst du Wolverine nicht mehr spielen. Das wäre einfach nicht passiert. Und er nein, stellt sich natürlich auch dadurch immer ein bisschen dahin und sagt, na, so muss man das halt machen. Auch wenn er das nicht genau so sagt. Da mochte ich tatsächlich, Kollege von Ryan Reynolds, ja, John McElhenney, der mal gefragt worden ist, der hat sich ja auch krass körperlich ach, irgendwann transformiert. Ja.
Rob, ich habe das John gesagt, deswegen war ich
John, Rob, ja, also Mr. McElhenney. Auf jeden Fall hat der, ist ja gefragt worden, ey, wie macht man das denn am besten? Wie kommt man von so einem relativ chubbigen Dad-Bart zu hier 50.000 so, Sixpack ja, und Brustmuskeln.
Entschuldige, jetzt zieht's ja
näher. Und er meinte nur so, naja, man vernachlässigt einfach komplett seine Familie, hat keinen Spaß mehr am Essen, verbringt viel zu viel Zeit im Gym und allgemein ist man kurz vor einer Depression, weil man sich einfach viel zu sehr körperlich verausgabt. Das ist der Weg,
wie
man
so eine Transformation hinbekommt. Du hast den Anfang vergessen, weil er fängt, oder beziehungsweise den Anfang, ein bisschen falsch, er fängt nämlich an ja, mit, keine Sorge, ich verrate euch das Geheimnis, ist das Einfachste, ist das Einfachste auf der Welt. Habt ihr auch im Handy den Kontakt von The Rocks persönlichem Trainer?
Ja,
okay, das, perfekt. Ne? Und dann kam ihm, das hast du gesagt, das genau, also wirklich, aber das ist sehr gut, dieses so, ne?
Ja.
Einfach, ihr müsst Essen hassen, ihr müsst euch selbst hassen, ihr müsst eure Familie komplett abschneiden, den Kontakt dazu. Den ganz 6 Stunden am Tag im Gym hängen, ja, das ist natürlich, ja.
Das ist die beste Antwort darauf, weil die ist ehrlich und ich glaube auch so ein normal durchtrainiertes Dasein und Körperfett mal hin oder her, ne? Es geht jetzt erstmal nur darum, wie wohl man sich fühlt und ob man halbwegs fit ist, das kriegt jeder Normalsterbliche irgendwann hin, das ist natürlich immer eine Disziplin und eher eine mentale Frage als alles andere, aber dieses Hollywood 10-Pack-Scheißzeug und nur noch Adern und Muskeln und irgendwie sonst gar nichts mehr, das ist halt alles Bullshit und auch gefährlich und ich glaube, das sollten die Leute auch einfach mal verinnerlichen.
Oh, das denke ich aber auch. Also keine Sorge, das ist doch nicht das, was ich eben meinte mit ungesundem Vergleichen. Ich merke immer nur dieses so, dass ich diese Momente habe von so, boah, fände ich schon krass, auch mal so auszusehen. Aber dann merke ich auch immer wieder, ich mag Essen sehr gerne und das war immer das ganz große Ding. Ich glaube, da habe ich auch hier schon drüber gesprochen, auch während meiner Diätphase. Ich habe nie auf das verzichtet, worauf ich Lust hatte. Wenn ich gemerkt habe, boah, ich will jetzt ein Stück Schokolade, ich will jetzt Rahm essen, habe ich das getan. Habe das dann trotzdem nur die Kalorien gezählt dahinter. Wenn ich halt da drüber war, gut, dann versuche ich das halt die nächsten Tage auszugleichen, habe mich aber auch nie zu etwas gezwungen oder so. Mhm. Und entsprechend hat es bei mir halt auch einfach über 2 Jahre gedauert, dass ich diese 20 Kilo abgenommen habe.
Ja, aber es ist auch gesünder. Also je schneller es geht, desto ungesünder ist es und desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder rückwärts geht. Also
ja,
langfristige Veränderung ist ja eh immer besser. So, zurück zu deiner schönen Fanerfahrung am Wochenende.
So, pass auf, genau. Und ich wurde eben zu dieser Pressekonferenz eingeladen von Disney, was mich unfassbar gefreut hatte, denn ich wusste schon, okay, wenn ich da hingehe, dann werde ich diese beiden Menschen treffen und habe dann auch direkt gefragt, hey, wie sieht das denn aus? Ist vielleicht ein Interview möglich? Ist vielleicht irgendwie noch was anderes am Start? Und dann haben sie halt gesagt, okay, pass auf, am Tag danach ist das sogenannte Fan-Event und da wird wahrscheinlich die Möglichkeit sein, noch ein Foto zu machen. Dann müssen wir halt mal schauen. Aber wenn du Bock hast, dann trage ich dich und deinen Kollegen Dennis, also Dennis Bram von Pietsmeet, ich trage euch beide dafür ein. Da muss ich nämlich ehrlicherweise auch sagen, da habe ich dann eben dieses große Glück, weil ich frech behaupte, dass das was sehr Exklusives war und man dann eher dazu eingeladen wird, wenn man eine größere Reichweite hatte. Die Einladung in der ersten Linie auch gar nicht für mich persönlich war, sondern eben für meinen Kollegen, für den lieben Dennis. Und ihn hatte ich dann direkt gefragt, ja, ist das in Ordnung, wenn ich uns beide da, also wenn ich quasi versuche, uns beide dafür anzumelden. Er ist auch tatsächlich großer Marvel-Fan und das habe ich dann eben getan. Beziehungsweise, er hat natürlich dann gesagt, ja klar, ist gar kein Problem, nur wenn also er hofft halt, dass das aufgeht, aber die waren auch super lieb alle und waren ja klar, können wir super gerne so machen. Pressekonferenz tatsächlich, er hatte an dem Tag leider keine Zeit, weil er beruflich unterwegs war noch am Samstag. Aber genau, ich war auf der Pressekonferenz und Ich kann dir sagen, Dominik, das, was du eben gerade gesagt hast, das habe ich sehr gespürt und musste das dann krass unterdrücken im Sinne von, du hast die Doku gesehen und Harrison Ford musstest ein paar Mal weinen. Weil ich stand in dieser Pressekonferenz dann. Wir haben vorher übrigens 37 Minuten und 30 Sekunden vom Film gesehen. Also wirklich genau die ersten 30 Sekunden. Ich werde darüber rein gar nichts verraten. Allen voran, weil ich ein sehr dickes NDR unterschrieben habe.
Sonst kommt wo ich die, dann aber im Nachgang, Marvel-Drohne und er schießt dich, ja.
Das glaube ich, so krass dann glaube ich es nicht. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich dann vielleicht nicht mehr eingeladen werde, was sehr schade wäre. Auf der anderen Seite, was ich dann tatsächlich nicht ganz verstanden habe bei diesem NDR, dass eben am nächsten Tag bei diesem Fan-Event ja einfach über, ich glaube 3000 Leute waren da und konnten genau dieselben Minuten dann aussehen und haben ja kein NDR unterschrieben am Ende des Tages. Also ich habe auch mal neugierigerweise geguckt, tatsächlich zum Internet, wenn man es wirklich gucken möchte, scheißegal, Twitter, Threads und so weiter, man findet das zuhauf, also was da drin ist an Beschreibung. Aber ehrlicherweise, ich möchte eh nichts verraten davon, besonders weil ich den Anfang grandios finde. Mhm. Wir haben da schon drüber gesprochen gehabt und haben auch schon theorisiert gehabt und ich sag mal so, die eine oder andere Theorie davon stimmte auf jeden Fall. Und entsprechend, ich habe mich da sehr gefreut drüber und ich glaube, basierend auf dem, was ich gesehen habe, wenn das der Film hält, dann schlägt er, glaube ich, nicht zwingend genauso gut, aber eine sehr ähnliche Kerbe wie No Way Home, vom Gefühl her, von diesem so, das macht Spaß, das ist ein guter Film, da hat man sehr viel Arbeit reingesteckt und gedankliche Sachen. Und besonders, gerade diesen ersten 30 Minuten, sehr viele Cameos schon, aber, und das macht natürlich auch Sinn, nichts, wo du halt da stehst und bist so, ach krass, okay, jetzt wirklich? Sondern eher dieses Ding so, hahaha, lustig, dass diese Person gerade da auftaucht. Und was ich sehr schön finde, so viel verrate ich, der Film nimmt keine Gefangenen. Also es ist kein Ding von so, okay, wir gucken jetzt Deadpool dabei zu, wie er versucht ins MCU zu kommen, sondern im Wesentlichen ist es relativ zügig, dass sich herauskristallisiert, die TVA kommt an. Warum die TVA ankommt, ich glaube, das kann sich jeder denken, aber das verrät der Trailer ja sogar. Wir erinnern uns an Deadpool 2, der gute Wade hat ja einfach mit dem Time-Device rumgespielt und um ja seine damalige Freundin slash Verlobte Monica Baccarin sagen, also so heißt die Schauspielerin, wie heißt Vanessa, Vanessa zu retten. Und ich sag mal so, durch Loki wissen wir, TVA ist nicht so scharf darauf, wenn man den Lauf der Zeit ändert, ne, wenn man damit Mumpitz macht. Und auch das sehen wir ja im Trailer, das ist tatsächlich mehr oder weniger der Anfang des Films. Ne, der gute Wade hat Geburtstag, TVA kommt, nimmt ihn mit und ich sag mal so, der gute Wade hat dann sehr schnell gerafft, dass er da, wo er gerade ist, sehr schnell in die sogenannte Sacred Timeline kommt oder auch, und so wird es auch im Film tatsächlich genannt, auf Marvel-Erde 616. Und mehr verrate ich jetzt nicht mehr. Ich möchte nur festhalten, weil das fand ich was Tolles, dass das wirklich, lass es keine 15 Minuten gewesen sein und wir sind schon im MCU drinne und dann aber eben mit Deadpool-Humor und mit, also wir haben da auch tatsächlich dann direkt schon den allerersten Cameo, den glaube ich die wenigsten erwarten. Ich fand ihn sehr, sehr cool, dass wir ihn hatten. Und so, stopp jetzt. Ich merke gerade, ne, sonst stolper ich dann doch noch, aber ich will nichts verraten, weil das war das, was mich so gefreut hat, da relativ blind reinzugehen. Also ehrlicherweise, wir hatten dann kurz drüber gesprochen, weil wir auch schon ein paar Sachen mitbekommen hatten, aber glücklicherweise, es waren das, was wir mitbekommen hatten, war, finde ich, total okay. Mhm. Hat mir weder den Spaß noch sonstiges und tatsächlich wussten, also es hat nicht verraten, welche Cameos das waren und so. Also, und nochmal, was ich zumindest behaupte, hoffe, die Cameos, die bisher drin waren, waren dann zwar hahaha und einer wurde angeteased und ich glaube tatsächlich, die Cameos, die noch kommen, die werden sinnvoll eingesetzt werden wie bei No Way Home. Deswegen kam ich auch auf den Vergleich, dass es nicht so ein Ding wird von so, wir machen Cameos, um Cameos zu machen. Abseits von Gags, wie gesagt. Also am Anfang hast du auch wirklich einen dummen Gag drin, wo einfach dann eine Person für einen Gag verbraten wird, was ich einfach so eine Mischung war von so, wollte, wirklich? Also den habt ihr jetzt nur für diesen Gag hier gerade reingeholt? Okay, crazy.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Conan O'Brien als Captain Ireland.
Ich fänd so funny, wenn tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, tatsächlich fiel auch kurz der Name von Conan. Ich weiß gar nicht mehr, wirklich? Warum. Ja.
Das ist wieder mein Spider-Sense hier.
Ja, aber funny fände ich es auch. Ich glaube nicht, ehrlich, ich weiß nicht, dass er dabei ist. War auch irgendwas anderes. Ich glaube, es ging allgemein darum, um gute Interviewfragen und so ein Zeug. Und ich glaube, Ryan hatte dann gesagt, irgendwie, sonst fragt nur Conan O'Brien so gute Frage. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwie viel der Name. Naja, Pressekonferenz auf jeden Fall insgesamt. So, ne, wir haben diesen Film gesehen, dann haben wir einen neuen Trailer gezeigt bekommen, wo sie auch extra gesagt haben, also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, der wird nicht beim Fan-Event gezeigt. Und der wurde jetzt nur intern für uns gezeigt, um halt nochmal der Presse neue Bilder zu geben, ne, neue Informationen zu geben, was in diesem Film passieren wird. Bin ich ehrlich, hätte ich nicht sehen müssen.
Mhm.
Das ist nämlich tatsächlich, weil bisher stimmte das, das kann ich sicher unterschreiben, das ist nicht gelogen. Die ersten 40 Minuten des Films sind all das, was wir in den jetzigen Teasern und Trailern sehen. Also all das, was wir gerade wirklich in den Trailern sehen, die draußen in den Teasern, das sind die ersten 40 Minuten des Films. Und sowas, muss ich sagen, finde ich grandios. Dafür, dass sie ja bekannt gegeben haben, dass der Film über 2 Stunden geht, finde ich das eine sehr coole Sache, weil dann weiß ich, okay, fast 1,5 Stunden Material kannte ich bis dahin noch nicht. Und ja, das hatte sich dann, es war wirklich nicht schlimm, aber da war tatsächlich 1-2 Sachen auch drin, wo ich gesagt habe, ach schade, die hätte ich jetzt eigentlich echt erst gerne im finalen Film gesehen, ehrlicherweise. Aber mochte ich sehr. Lustig war auch dazu tatsächlich, so, dann Pressekonferenz, lustig war dazu, moderiert von Steven Gätchen, dem ich auch hinterher kurz gequatscht habe. Ich glaube nicht, dass er diesen Podcast hören wird, aber ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich den guten Herrn Gätchen mal gesehen habe, war ich immer ein bisschen so, ja, naja, naja. Saulieber Kerl, möchte ich kurz festhalten.
Der macht auch einen irre guten Job. Ich habe vor, keine Ahnung, 10 Jahren dachte ich auch immer so, ja Gott, Steven Gätchen, ne? Und ja, dann siehst du irgendwann mal, wie gut der einfach performt als Moderator und wie total konzentriert der ist.
Und wie das, lieb der ist.
Ja. Er ist ein sehr, sehr sympathischer und netter Kerl. Und was mir halt nie bewusst war, und das liegt vielleicht auch einfach, das klingt jetzt sau arrogant, ne? Aber dass mir das auch nicht so schwer fällt. Aber er ist einer der wenigen deutschen Moderatoren, die einfach easy zwischen Englisch und Deutsch switchen können. Also wirklich gut switchen können.
Oh ja, der spricht und beides komplett fließend und ja.
Und da bist du halt so, ja, denkst du kurz drüber nach, ja, ist das so besonders? Und dann überlegst du, ja, mir fällt kein anderer ein, der das kann.
Nee, Thomas Gottschalk vielleicht noch. Über den möchte ich gar nicht reden. Nee. Naja, und aber ja, das war auch das, dieses Ding, genau wie du, wo ich auch vor ein paar Jahren noch war, so, boah, irgendwie, ich weiß ich nicht, kann mit dem nicht so viel anfangen. Und ich finde es dann immer schön, wenn meine eigenen, ich sag's wirklich mal, wie es ist, Vorurteile herausgefordert werden und ich mir selbst vom Kopf stoßen kann und sagen kann, wart doch einfach mal ab, bis du diese Leute triffst.
Ja, ins Positive vor allen Dingen. Also,
ja, sag ich ja, genau das meine ich ja. Besonders das wirklich, weil wir hatten das dann auch Pressekonferenz, Fragen, Fragen, Fragen. Und ich stand ein bisschen außen, ich stand ganz vorne außen. Was ich unfassbar toll fand, weil ich wirklich, also Schritt nach vorne und ich hätte Hugh Jackman auf dem Schoß gesessen. Und
hast du eigentlich auch irgendwie so Engelschöre gehört, so Ladies and Gentlemen, Hugh Jackman.
Das hat Steven Gätchen schon sich sehr, sehr gut anmoderiert. Aber ich muss sagen, hast du genau das, was ich meinte. Also dieser Moment, in dem dann die beiden reinkamen und bis zu diesem Zeitpunkt konnte ich das noch nicht nachvollziehen. Ich habe noch nie sowas wie, ich nenne es mal, damit jeder hoffentlich weiß, was gemeint ist, so eine Beatles-Mania. Diese Bilder von so, yo, da sind die Beatles, die Leute sagen ihnen Hallo und fangen an zu heulen und so ein Zeug. Habe ich nie verstanden. Ich habe auch so eigentlich, klar, ich habe Menschen, die ich gerne mal treffen würde, die beiden gehörten da, also die beiden waren tatsächlich einfach Top 3. Mhm. Mit den Top 3 ist übrigens lustigerweise Conan O'Brien. Und danach ist zum Beispiel noch ein Kevin Smith ist da zum Beispiel noch drin. Und jetzt müsste ich tatsächlich anfangen zu überlegen, wo ich wirklich noch sage, boah, und die Person fände ich auch mal richtig krass. Weil umgekehrt kann man natürlich sagen, yo, was ist denn hier mit Jason Sudeikis, Ted Lasso? Und bin ich so, ja, ich mag aber Ted Lasso sehr gerne. Und Jason Sudeikis zwar auch, aber ich wüsste jetzt gar nicht, worüber was soll ich mit dem großartig reden? Oder was soll ich mit dem großartig anfangen, in Anführungszeichen? Mhm. So Hugh Jackman, allen voran, ist ja wirklich dieses Ding von, yo, ich habe einfach X-Men mit 11 Jahren gesehen im Kino. So, und von da an war der Typ einfach eine Konstante in meinem Leben, egal in welchem Film er mitgespielt hat. Und Ryan Reynolds ja genauso, damals schon Waiting abserviert, hier heißt er, glaube ich, im Deutschen gesehen. Und dann ging das immer so weiter, ne? Dann Just Friends.
Two guys, a girl in a pizza place.
Ne? Party ja. Animals. Und ja, so weiter und so fort. Also diese ganzen Filme, und deswegen waren das immer so Menschen, wo ich immer dieses Bedürfnis hatte, einfach mal Danke zu sagen. So blöd das klingt, ich weiß nicht, wie gut man sowas nachvollziehen kann nach außen. Ich meine nicht dich, ich meine insgesamt, sondern für die Hörerinnen und Hörer einfach wirklich mal zu sagen, jo, danke dafür, weil ihr seid eine Konstante in meinem Leben, die dafür auch gesorgt hat, dass es mir im Moment, in dem es mir scheiße ging, nicht ganz so scheiße ging. Hm. Gerade sowas wie die X-Men-Filme, ne? Immer dieses Ding von, jo, man ist anders und die Leute finden einen scheiße und so ein Zeug. Konnte man als jemand, der sehr viel Mobbing ausgesetzt war, damals gut nachvollziehen. Und insgesamt mochte ich Hugh Jackman immer super, super gerne. Und Ryan Reynolds sowieso. Ne, Interviews und was sie für Charity machen und was sie selbst eigentlich für eigene Dinge an Land ziehen und groß ziehen und wenn du gerade heutzutage Ryan Reynolds, ne, mit seinen ganzen Firmen, dann mit Wrexham und dann hier pumpt er Geld rein und ja, da packt Jackman er uns seine Frau.
Hat doch ja auch diesen Kaffee, den er irgendwie
ja
ohne, also wo er die Gewinne alle
genau
irgendwo spendet und ihm ging es nur darum, dass irgendwie der erstens ein guter Kaffee halt bei rumkommt, aber auch, dass der Kaffeebauer einfach nicht am Existenzminimum rumnagt, das fand ich ganz süß.
Total, es ist tatsächlich Fairtrade-Kaffee, wo die, bei denen die Einnahmen, das ist das, was du gerade gesagt hast, komplett in die Tasche, Entschuldige, so aufgeteilt, dass alle daran verdienen und er tatsächlich das, was überbleibt, das geht an Charity, er bekommt davon gar nichts.
Ja, das ist, glaube ich, so wie Paul Newman das damals gemacht hat. Paul Newman ist ja legendärer US-Schauspieler,
ja.
Jetzt schon ein paar Jahre tot und der, es gibt, wenn du in den USA in so einem großen Supermarkt stehst, es gibt ja immer so Off-Brands und so Store-Brands, genau wie bei uns auch, so die Eigenmarken.
Ja.
Ne? Das hier sind Twix und dann hast du nebendran die Zwillingskaramellwaffel. Und es gibt halt auch die Paul Newman-Marke und die haben alles im Angebot gehabt. Da war immer sein Gesicht drauf und dann so, das sind Oreos, aber von Paul Newman. Und das immer hochwertiges Zeug und alles, was an Gewinn da rumkam, wurde auch einfach gespendet. Und ich finde, das ist wunderschön, wenn Leute mit so einem Privileg es hinkriegen zu sagen, ne, ich bin mal kein Arsch in dem Bereich. Ich bin einfach mal kein Arsch.
Wusstest du, dass Morgan Freeman regelmäßig große Häuser außerhalb von verschiedenen Bundesstaaten in Amerika kauft und die dann beispielsweise nutzt, um damit da dort zum Beispiel Waisenkinder Obdach bekommen und sowas?
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, habe ich auf Reddit vor ein paar Wochen gelesen. Also es war auch jetzt nicht irgendwie Source Trust Me Bro, sondern
ja. So eine Sekunde. Ja, so, ja, ich habe hier die Pizzagate-Verschwörung, aber ich habe auch gelesen, dass Morgan Freeman echt ein guter Dude ist.
Nee, war eine Quelle dabei. Und das ist zum Beispiel ein Ding, worüber er auch quasi nicht redet, weil er nicht findet, dass das großartig Relevanz hat.
Muss
weil er auch nicht sieht, dieses Ding von so, ja, man kann natürlich sagen, hey, aber das inspiriert vielleicht andere auch Gutes zu tun, aber das Ding ist im Wesentlichen so, yo, also wenn du auch das Geld hast, eine Villa zu kaufen, um die dann einfach Obdachlosen zu schenken, go for it.
Ja.
Naja, so hat Julia aber kurz einen Schluck getrunken. Ja, und ich konnte das dann nachvollziehen. Also auf einmal kam da Sean Levy, ich habe immer Levy gesagt, aber tatsächlich wurde korrigiert, es ist Sean Levy, der Regisseur, Produzent von Deadpool Wolverine, der ja vorher mit Ryan Reynolds The Adam Project zum Beispiel gemacht hat oder mit Hugh Jackman Real Steel gemacht hat. Und danach Emma Corrin rein, die ich auch übrigens super auftritt, die Frau. Also die fand ich sausympathisch und muss ehrlicherweise sagen, ich habe da mal direkt geschaut, ich immer schon mal gehört und ich wusste zum Beispiel auch, dass sie Princess Diana in The Crown spielt, aber ich habe das halt alles nie gesehen.
Sehr, sehr gut. Also die ganze Serie, ja. Aber auch ihre Performance ist sehr, sehr stark.
Ja, habe ich ja schon oft gehört. Und sie auch so ein wirklich super, super sympathischer Mensch. Und dann, wie gesagt, die beiden kamen rein und dann eben im Doppelpack Hugh Jackman und Ryan Reynolds. Und ich bin ehrlich, geweint habe ich dann nicht. Allen voran, weil ich wusste, dass da 300 Kameras sind. Und ich da auch in Anführungszeichen ganz alleine bin. Aber mir war danach zumute. Und im Sinne von halt natürlich ein fröhliches. So dieses so, wo ich richtig gemerkt habe, ich habe über beide Ohren gegrinst, habe ich auch die ganzen anderthalb Stunden gemacht bei dieser Pressekonferenz. Sollte eigentlich nur eine Stunde gehen, aber Ryan Reynolds war dann irgendwann so, aber wo sollen wir jetzt danach noch hingehen? Also lass doch gerne einfach weitermachen. Und haben dann noch weiter Fragen beantwortet, was ich auch sehr, sehr lieb fand. Und diese ganzen anderthalb Stunden, ich glaube, ich hatte danach einfach, Lachkrampf. Weil ich wirklich die ganze Zeit gegrinst habe wie sonst was und gerade am Anfang, als die reinkamen und ich die gesehen habe, wirklich dieses Gefühl hatte von so, boah, emotional überrennt mich das gerade. Also ich hatte richtig Herzrasen, aber alles, wie gesagt, im positiven Sinne. Nicht dieses Ding von so, weil ich kenne Herzrasen leider auch von, oh scheiße, ich habe jetzt eine Panikattacke. Sondern es war wirklich dieses Ding von, nee, einfach so ich war nervös. Also richtig nervös und so blöd das klingt, weil zum Beispiel, ich bin ja auch verheiratet, aber vor meiner Hochzeit war ich nicht so nervös. Also es ist alles so, ich war, glaube ich, wirklich noch nie so nervös in meinem Leben und hatte so richtiges Gefühl von, krass, ich habe gerade einfach, also die Endorphine, die feuern mit einer Gatling-Gun gerade einfach raus. Und es war einfach, und das Schöne dabei ist wirklich, es war ein richtig schönes Erlebnis. Also du hast wirklich diesen Moment von gemerkt, da sitzen wirklich die echten Jackman und Reynolds und ja, klar, sind Schauspieler und bla bla bla. Und beim Jackman hast du es sehr gemerkt, also das ist wirklich dieses so, yo, der ist Broadway-Schauspieler, der setzt sich da anständig hin, der hat eine gute Posture, der antwortet sehr korrekt und ist sehr so darauf bedacht, sich auch sehr gewählt auszudrücken. Und dann, und das muss ich sagen, das hat dann für mich doch zementiert, dass ich, so lustig das klingt, dann auch irgendwie so ein Ticken mehr auf den Reynolds fokussiert war. Der war durch die Bank weg, einfach nur er. sympathisch.
Der ist ein natürlicher Performer halt. Also der, ja. Ich glaube, der will auch, ey, wenn hier nicht gleich irgendjemand lacht, dann habe ich halt falsch gemacht. Also das
total, und das halt hast an. Du so krass gemerkt. Also ich meine, auf der anderen Seite kann man sagen, und es soll wirklich, ich meine es nicht fies, weil er hat sich das ja im Gegenteil, hat sich das erarbeitet und deswegen ist er ja so beliebt, aber er ist ja auch immer Ryan Reynolds in den Filmen. Also sei es The Proposal, sei es Party Animal oder jetzt auch Deadpool. Ich finde, so facettenreich ist das nie.
Nee, aber ich habe auch bisher eine Rolle mal gesehen, wo er irgendwie mehr gespielt hat, also wo er was anderes gemacht hat. Also den Film kennt aber auch kein Schwein. Ich habe den doch schon wieder vergessen. Der kann vielleicht mehr, aber der hat ja auch erstmal so seine Nische gefunden, ist da sehr erfolgreich drin. Und es gibt halt einen Unterschied in den Projekten. Und dann sagst du, ja, wir wollen Ryan Reynolds dafür, dann kriegen sie halt auch Ryan Reynolds, dann schreibt man die Gags auch auf ihn drauf oder er ändert sie vielleicht nochmal am Set ein bisschen um. Und ich kann mir immer vorstellen, dass er irgendwann sagt, ach, ich mache jetzt mal, wenn das Projekt passt, was anderes. Also er hat ja jetzt auch gerade, ich glaube, ich habe vergessen, wer es geschrieben hat. Ich glaube, der Dings von The Office hat es geschrieben, Krasinski. If imaginäre Ach, if, Freunde.
Ja, ist von John Krasinski, genau.
Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen.
Hab ihn gesehen.
Aber dann kannst du ja bestätigen oder widerlegen, was mein Eindruck war. Ich hatte das Gefühl, dass hier zwar Ryan Reynolds immer noch Ryan Reynolds ist, aber sehr zurückgenommen und quasi diesen Kinderfilm nur so an der Hand nimmt und begleitet. Und quasi sagt, naja, ich bin hier so der Anker für alles und ich mache die Exposition, aber es geht hier eigentlich nicht um mich.
Also so lustig das klingt, also ich bestätige das, genau, Ryan Reynolds ist quasi der MacGuffin des Films.
Ja.
Der taucht immer auf, um den Plot voranzutreiben. Und genau, ich glaube, hier ist der große Unterschied. Ich habe ihn gesehen und war dann, also das klingt jetzt bestimmt sehr lustig, weil ja, ich wusste, dass es ein Kinderfilm ist. Trotzdem saß ich da und war so, oh, das ist ein Kinderfilm. Also man hatte das dann doch sehr gemerkt, wie er geschrieben ist und wie die Zielgruppe ist, weil...
Wurde auch so beworben.
Ja, nee, das sage ich ja, deswegen, ich bin der Dumme hier in der ganzen Situation. Das ist ja, ich sag ja, ich bin ja derjenige, der so ist so, das ist dieses View Arrested Development mit der toten Tauben von wegen, ne, wo drauf steht Dead Duff und er dann, der Michael trotzdem reinschaut und ist so, I don't know what I expected. Das war ich. Ich war so, oh, ein Kinderfilm, da gehe ich mal rein, sitz da und denk mir so nach einer Viertelstunde, oh, das ist ja ein Kinderfilm. Also, ja, deswegen. Nee, aber du komplett richtig dein Eindruck. Aber das muss ich sagen, das fand ich so, so schön und das habe ich so bewundert, ich finde das so faszinierend und das kann ich wirklich sagen, ich finde das bewundernswert, wenn Menschen es schaffen, einen Raum zu kaptivieren und durch die Bank weg zum Lachen zu bringen. Das wirklich, und das muss ich sagen, deswegen vielleicht auch deswegen, weil Conan O'Brien kann das auch, dieses Ding von, du redest mit jemandem und egal was du antwortest, du hast die Möglichkeit, eine lustige, klar, du kannst natürlich auch seriös antworten, aber du kannst aus jedem Moment auch einfach was Lustiges machen, bevor man jetzt sagt, ja Moment, das ist halt Pressekonferenz, das sind 50 Leute und das ist sein Publikum. Tag danach, ich greife kurz vor, das war am Uberplatz das Event, Berliner Uberplatz und da sind links und rechts Leute vorbeigelaufen, da sind Restaurants, oben rechts stand die Polizei, die dir ernst die Miene die ganze Zeit aufsetzen musste. Ungefähr 5.000, also wie gesagt 3.000 beim Fan-Event, aber insgesamt würde ich sagen so 4.000 bis 5.000 Leute waren halt da, ne, die wie gesagt nicht zwingend zu diesem Fan-Event gekommen sind. Und dieser Mann hat es geschafft, auf Englisch einfach alle Menschen dort regelmäßig dauerhaft zum Lachen zu bringen, dass selbst die Polizisten, die da oben standen und für Sicherheit gesorgt haben, sich immer wieder unfassbar bekeckt haben vor Lachen. Und das finde ich, das ist eine Kunst für sich. Also scheißegal, dass der berühmt ist und oder dass der Ryan Reynolds ist. Du kannst mir nicht erzählen, dieser Mann, der hat nicht nur ein unfassbares Talent, sondern der hat perfektes Comedic Timing. Also dieses Ding von, wie oft er die Leute zum Lachen bringt und dass wirklich jeder Witz gesessen hat, bin ich ehrlich, ich war richtig sauer dann kurz. Ich fand das so frech, dass dieser Mann so gut aussieht, dass der so ein krasser Schauspieler ist. Und dann, dass der so lustig ist dabei. Das ist eine Frechheit.
Da hast du direkt das Messer gezückt und gesagt, jetzt kriegst du eine Narbe.
Nein. Genau.
Ich verstehe zwar, was du meinst, aber ja, ich bin mir sicher, wenn du ihn fragst, also so, hier sind mal 10 Dinge über mich, die scheiße sind. Die
ach, nicht entschuldige, ne? Gut, dass du das erwähnst. Ja. Und dazu, die absolute Oberfrechheit, wie bescheiden dieser Mann ist.
Ist ja gut so.
Also, und ich meine ja nicht mal in der Presse, sondern ich habe ja auch kurz in den Büchern gehabt, so mit ihm zu reden, ne? Und das ist etwas, ehrlicherweise im Gegenteil, ich fand das unfassbar sympathisch. Weißt du, wie nervös der war?
Ich bin mir sicher, dass der so nervös war. Deswegen macht er so viele Gags auch. Das ist ja, klar. Eine also Kompensationsstrategie.
So geht es mir ja auch. Ja, natürlich.
Genau. Und das kenne ich ja auch nicht anders. Selbst also ich habe, der schlimmste Autounfall, den ich je gebaut habe, also mir ist nichts passiert damals, aber Auto war halt Schrott und dann haben Leute angefangen, das ist alles okay und ich habe angefangen, Witze zu machen. weil es einfach, man weiß, es funktioniert.
Ich wusste nicht, dass ich hier nicht parken darf.
Was weiß ich denn, dass das Benzin explodiert, wenn man da auf den Container drauf rast? Ja, nein, genau. Es war halt so, der eine hat dann versucht, irgendwie Smalltalk zu machen. War so, ja, es, ne, also es ist ja eigentlich ein schönes Auto. Ich so, naja, war's, ne? Also so ganz billiger Shaker-Humor halt. Ja, ich habe so, ja, gedacht, was mache ich eigentlich gerade? Und es war einfach das Adrenalin.
Und geht mir aber tatsächlich genauso viele, viele Situationen, gerade wenn sie mir unangenehm sind oder gerade wenn ich irgendwie versuche, also das ist zum Beispiel mein Go-To, wenn ich neue Leute kennenlerne, gerade auch im Business-Bereich. Also wenn ich auf irgendeinem Event bin und da dann auch, sei es Künstler, sei es irgendwie nur andere Menschen, ich versuche mal sehr schnell das Eis zu brechen, indem ich dann einfach selbstreferenziellen Humor benutze. Zum Beispiel, das war auch, das hat man leider, ich hatte dann auch kurz auf die, ich hatte noch dann am Tag darauf das Foto auch mit Ryan Reynolds gemacht und mit Hugh Jackman. Und da habe ich dann auch dann, das Ding ist, war halt arschlauter leider. Ich hatte gehofft, er hätte das gehört, ich glaube jetzt nicht gehört. Ich habe nämlich gesagt, so, I'm cosplaying as Wade Wilson. No, just kidding, I had severe acne as a child. Aber ich glaube, das war irgendwie zu verpackt, als dass das in irgendeiner Form, weil du hast richtig so, sein Blick war so, ich habe nichts verstanden, was du gerade gesagt hast.
Ja, das ist, wer weiß, wie schnell das in seinen Ohren ankam und das sieht, ich habe keine Ahnung, wie du geklungen hast an dem Tag, aber gerade wenn man nervös ist und du redest ja manchmal sehr schnell, dass er dann in der Situation so, hey, was, wieso haut er mir jetzt einen Gag um die Ohren und wir müssen ja jetzt aber Foto machen und
das muss ich sagen, dazu, das fand ich so schade, also was heißt so schade, finde ich das gar nicht, entschuldige, ich fand es ein bisschen schade, ich habe nämlich ein Reel gemacht auf Instagram, nochmal von der Pressekonferenz auch, also das Foto habe ich vor 3 Tagen gepostet, dann heute das Reel. Und ich habe dann nämlich bei Disney gefragt, ob ich die Pressekonferenz haben könnte, weil sie halt gesagt hatten, yo, die wird ihr hochgeladen. Und die ist leider ganz krass zusammengeschnitten.
Ja, ja.
Denn das fing nämlich damit an, ich komme da noch dran, also der Steven ist super nett und ist so, yo, he will ask the final question. Und dann fragt mich halt Ryan erstmal, wie ich heiße. Ich so, hey, my name is Jules, nice to meet you. Dazu übrigens auch ganz kurz, das war ja eine Pressekonferenz. Und hast du so, formal, die Leute sind so, yo, hi, ich bin, my name is Tom, I'm from RTL. Und dann der Nächste, yo, my name is Hannes from Spiegel Online und so ein Zeug, ne? Und dann kommen die zu mir irgendwann und ich bin so, my name is Jules from the German YouTube Channel Pete's Meet. Irgendwie so, dass das an dem Moment nicht irgendwie der Imposter-Alarm angegangen ist oder
hallo,
sowas, ne?
Ich bin Frederik von Arschkrampen Deluxe auf TikTok.
Also da muss ich sagen, so lustig das klingt, das fand ich nochmal einen ganzen, das fand ich nochmal eine Ecke privilegierter als das Fanfest am nächsten Tag, wo auch so wirklich hunderte Influencer eingeladen sind, aber dazu auch dann gleich mal, ich versuche es chronologisch weiterzuhalten, ich weiß, es fällt mir manchmal sehr schwer.
Ach, alles gut.
Und dann war Steven Gichner super lieb, weil er war auch schon so, yo, jetzt hier Deckel zu, Affe tot. Und ich habe dann aber noch kurz, ich habe ihn dann so angeschaut, habe das wohl so seinen Blick zu bekommen.
Golden Retriever Vibes.
Ja, ja, genau. Und habe dann so kurz, so leicht, weil ich halt auch nicht so, ich wollte, weil, ey, professionelles Event, wenn es nicht funktioniert, hätte es nicht funktioniert. Aber hat dann super lieb zu mir geschaut und war dann auf einmal so, stimmt, du hast ja eben dich schon gemeldet, ne? Warte mal ganz kurz. Und dann kam halt dieser Moment, wo er dann so war, so, hey, and then final question for this guy. Und dann eben, yo, my name is Jules, ich komme da hinterher. Und, Dann meinte halt dann auf einmal Ryan so, hey, sorry Jules, give me one second. Und ich bin ehrlich, in dem Moment, als er meinen Namen gesagt hat, ne, da war alles egal. Also das war wirklich so dieser Moment, wo ich so war, ich verstehe das schon, wenn man Momente hat, in denen man sich denkt, ist doch auch egal, ob Mann oder Frau. Naja, und er sagt dann eben dann zu Steven Gierchen, also diesem Moment, wo er sagte so, Steven, I have nowhere to be, so if the others are okay, we can take a few more questions. Und dann hat Steven gesagt, klar, wenn das für euch fein ist, machen wir das. Und dann fing ich halt an und wollte kurz so einen Schwenker machen, weil ich ja sonst jemand bin, der sich super kurz fasst. Jetzt sind wir auch schon seit 40 Minuten auf. Und will so einen kleinen Schwenker machen. Und
1988 in Deutschland.
Und dann, genau. Und dann war Ryan, meinte aber dann so, hey, but please, if you can, do it a little quicker, so we can get more questions. Und ich sagte, okay, you want to, no problem at all. So I just want to know, this rating R, but can we look? Und er so, stop, this is way too quick. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, weil er hat richtig gelacht. Ich hatte halt gehofft, dass ich das noch irgendwo hätte, weil ohne Scheiß, ich sag, wie es ist, ich hätte das einfach einmal am Tag die Leute erinnert, dass ich Ryan Reynolds so richtig krass zum Lachen gebracht habe. Ohne Scheiß, ich hätte mir so einen alten digitalen Bilderrahmen gekauft. Das in jedem Raum meines, nein, so krass war es nicht.
Aber irgendeiner wird es doch mitgefilmt
aber
haben,
ich abgesehen sag, das, von das denen. Das mit Sicherheit, das kann sehr, sehr gut sein. Ja, ja, klar. Aber ne, auf der PK ist es so nicht drauf. Aber ja, ey, es klingt so doof, aber es war wirklich ein schönes Gefühl, einfach ihn zum Lachen gebracht zu haben.
Das verstehe ich komplett. Also als ich Kevin Smith interviewt habe und er irgendwie, wir haben angefangen zu quatschen und er redet 15 Minuten lang, wie er so ist.
Ja, klar.
Ohne, dass ich irgendwas gesagt hätte. Und dann hat er irgendwann so, du hast doch nicht mal eine Frage gestellt, ne? Und ich nur so, ich habe mir nur zwei Fragen notiert und die erste Frage ist, wie geht's dir? Und da sind wir jetzt. Und da hat er halt auch gelacht.
Das war schön.
Das war das zweite Mal, da wusste ich halt ziemlich genau, was auf mich zukommt.
Ja, das ist dieses Ding von, wir bringen ja sowieso Menschen gerne zum Lachen und das fühlt sich schon gut an. Und dann Menschen zum Lachen zu bringen, für die wir auch noch, ja,
die das für uns selbst, gemacht haben.
Genau, genau das. Ne? Bei denen wir selbst sagen, boah, den haben wir viel zu verdanken. Deren Aufmerksamkeit wertschätzen wir unfassbar. Ja, bin ich bei dir. Naja, meine Frage auf jeden Fall, eigentlich wollte ich tatsächlich eine Frage an Hugh stellen. Ich wollte ihn fragen, wie es jetzt eigentlich ist, nochmal Wolverine zu spielen, nach eben Logan und nach diesem, nach jenem und auch etwas zum Footage, weil da passiert halt was, aber das verrate ich jetzt nicht. Sicher aber der Herr von RTL, ich glaube Tom hieß der tatsächlich, hatte genau dieselbe Frage lustigerweise gestellt. Und als ich dann dran war, habe ich ihn so also schnell umgelenkt und habe gesagt so, yo, ist es eigentlich so, dass ihr versucht habt, weil ihr wusstet, Rating R, das ist ein Deadpool-Film, einfach irgendwas richtig Absurdes oder sogar Ekelhaftes reinzubringen. Das ist so die Kurzfassung meiner Frage gewesen. Ich bin ehrlich, das kam mir dann irgendwie sehr Standard vor, aber ich war so nervös, ich hatte on the spot dann nichts Neues, nachdem wirklich der Typ vor mir, Entschuldigung, der Herr vor mir, dann die Frage gestellt hat, die ich eigentlich stellen wollte. Und dann eben die Frage gestellt, aber da hat Ryan super lieb und sehr lange darauf geantwortet. Das ist auch nicht in Hülle und Fülle in der Pressekonferenz drin, weil es ist funny, er holt aus und ist erstmal so, ja, nee, man macht das ja nicht nur, um irgendwie was reinzubringen, was irgendwie einen Schockwert hat, nur weil man jetzt weiß, man hat Rating R und das ist Disney und so ein Zeug. Aber tatsächlich, ne, das mit dem Feige, also Kevin Feige im Meeting hat tatsächlich zu denen gesagt, yo, an sich ist ihm alles scheißegal, nur keine harten Drogen, kein Koks, kein Heroin, kein gar nichts. Ja, und das ist ja auch im Trailer drin, ja, sogar, dieser Gag mit dem Do you wanna build a snowman? Ja, but I can't. Und da hat er zum Beispiel auch erzählt, fand ich spannend. Also das weiß ich nicht, hätte ich mir sogar nicht vorgestellt. Als sie diesen Film geschrieben haben, also tatsächlich Ryan meinte, er hat den allen voran mit den Original-Drehbuchautoren geschrieben. Jetzt fällt mir gerade ihren Namen nicht an, tut mir leid. Aber mit den Original-Drehbuchautoren eben geschrieben von Deadpool. Und danach eben auch Sean Levy hat dann auch eben seinen Senf dazugegeben, in Anführungszeichen. Und die haben dann 3 Jahre lang immer wieder an diesem Film geschrieben. Und auch immer wieder Kevin Feige vorgestellt. Und er hat immer gesagt, nö, Logan, also Hugh Jackman, Wolverine, nein, den fassen wir nicht an. Der hatte das perfekte Ende. Und Feige ist wohl sehr, weil das auch sein allererster IP war, X-Men damals, hat er da sehr die Hand drauf und ist da sehr beschützend. Und tatsächlich meinte er auch, solange Hugh Jackman nicht selbst eben auf ihn zukommt, wird das nichts. Und lustigerweise meinte Ryan, also so erzählen sie die Geschichte und ich gehe mal davon aus, da ist bestimmt was Wahres dran, vielleicht ist sie ein bisschen ausgeschmückt. Aber es war tatsächlich, meinte er, es war Stichtag und sie waren so, okay, fuck it, wir haben gar nichts, das ist jetzt Deadpool 3. Einfach er und Dupinder fahren durch New York. Und in dem Moment kam aber dann wirklich der Anruf von Hugh Jackman, der zuerst Ryan angerufen hat und gesagt, Ryan, pass auf, okay, ich habe drüber nachgedacht, ich liebe das Skript, was du gemacht hast. Und das ist alles, das müssen wir machen. Und wenn, dann ist das halt jetzt so. Aber er cheatet ja auch ein bisschen, weil ehrlicherweise ist es jetzt Wolverine im MCU nicht mehr bei Fox. Ist ja quasi ein Neuanfang. Und dann hat auch Hugh eben quasi Kevin Feige gesagt, doch, ich will das machen, Abfahrt. Und dann hat Kevin Feige gesagt, okay, pass auf, machen wir das. Naja, und das Spannende daran, was ich aber finde, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist, dass das Drehbuch, was sie geschrieben haben, das hat erstmal gar keine Gags enthalten. Also, sondern sie schreiben, oder Ryan hat gesagt, die sind immer so geschrieben worden, dass die erstmal von Anfang bis Ende quasi ein Superheldenfilm sind oder ein Actionfilm sind, wie auch immer. Und eben diese ganzen Gags sind noch gar nicht drin. Die kommen immer erst hinterher. Also, sobald sie wissen, okay, das machen wir jetzt so, dann setzen sie sich hin und dann fangen sie an, die Gags drumherum zu schreiben. Im Sinne von, okay, was können wir an dieser Stelle machen? Weil, oh, hier passt vielleicht das und das. Und da kam eben dieser Moment von so, weil dann eben Feige wohl in diesem Meeting auch gesagt hat, so, yo, ne, macht, was ihr wollt, wir holen uns das R-Rating, aber keine harten Drogen, besonders nicht Heroin und Kokain. Und in dem Moment, das war, wo Ryan saß, dann war so, ey, der ist rausgegangen, hat direkt aufgeschrieben, okay, Cocaine-Joke. Und hat dann eben als allererstes bei dieser Geburtstagsparty eben aufgeschrieben, yo, und dann unterhalten sich halt Wade Wilson und Blind Al über Kokain und die ganzen Slang-Türme. Und das fand ich sehr funny tatsächlich.
Ist halt auch ein Meta-Gag auf 2 Ebenen, deswegen kann man den halt auch machen. Das ist ja nicht mal dagegen verstoßen. Weil er hat ja, glaube ich, im anderen Film hat er ja irgendwann mal einen riesigen Sack Koks.
Genau, in Teil 2 hat er genau
das. Und das wollte Feige halt nicht haben. Und das verstehe ich auch. Und das andere ist viel witziger, deswegen ist das cool.
Finde ich auch, ne? Und tatsächlich, Entschuldige, ganz kurz, die Anfang war noch gar nicht zu Ende an dieser Stelle. Sie hat das erzählt und war halt dieses so, yo, und deswegen wollen sie nicht einfach irgendwie Kram reinbringen, nur um Kram reinzubringen. Und hat es auf einmal Sean, der war dann aber so, und dann guckte mich mal an und war dann so, but to answer your question, yes, we totally try to do that. so dieses von, ja, wir wollen das wegen Sean, nein, doch nicht deswegen. Und dann plötzlich, und dann hat er auch noch erzählt, dass zwei Szenen mussten sie rausschneiden. Also Kevin Feige ist da wirklich wohl der Maßstab aller Dinge. Wenn der sagt, also der ist der Letzte, der kriegt als Letztes diese Rohfassung zu sehen. Und wenn der sagt, das muss raus, dann geht das raus. Dann gibt es da keine Diskussion, gar nichts. Es gibt eine Szene, und da sagt halt dann Sean, ey, sag doch, was du der Szene sagst. Und den Rest müssen die Leute denken. Und der Szene sagt halt Deadpool wohl, my body is ready. Und die musste aber rausgeschnitten werden. Also was auch immer da passiert ist. Wir werden es niemals erfahren, weil tatsächlich auch, das ist kein Ding von so, yo, die gibt es doch nicht als Elite ziehen oder sowas, sondern die ist weg. Die wird verbrannt. Die gibt es nicht.
Und ich hab's noch gesehen.
Genau das. Nee, aber fand ich sehr spannend, diesen Prozess.
Was ich an dieser Herangehensweise so mag, also ich mag's letztlich, weil ich mir selber auf die Schulter klopfen kann. Ich habe neulich nochmal den Trailer gesehen für den Film. Mhm. Und es gibt ja diesen Moment, wo der Riesenschädel von Ant-Man als Tor quasi aufgeht und Deadpool dann sagt, so Paul Rudd finally aged.
Ja.
Und ich dachte mir so, was sie eigentlich damit machen die ganze Zeit. Du nimmst ja das vorweg, was früher sowas wie ein Mystery Science Theater war, so den Kommentar, wenn du mit deinen Freunden den Film guckst, so einen Superheldenfilm, und du machst dann Gags darüber, ohne dass du das Produkt an sich hast, aber weil du halt so sagst, ja, hier kann ich den Gag machen. Und Deadpool ist halt, in den Comics ja auch schon, genau der Charakter, der einfach der Typ ist, der die Witze machen würde, nur er spielt ja auch noch die Hauptrolle. Und deswegen ist diese Herangehensweise mit, wir schreiben den Film erst normal und dann machen wir die Kommentare, für mich komplett logisch. Es ergibt so viel Sinn.
Ja, stimmt. Habe ich ehrlicherweise gar nicht so betrachtet, weil in meinem Kopf tatsächlich, also ich kann sagen, letztes Jahr kam ein Buch von mir raus und dieses Jahr auch wieder, und ich bringe auch mal wieder so Witz damit rein. Also das ist ja so ein bisschen, was ich auch bei dem Depressionsbuch damals gemacht habe. Bisschen. Und tatsächlich, weil ich finde das lustig, weil bei mir gar nicht so, also lustigerweise ganz im Gegenteil, ich habe das schon während des Schreibens, bin ich so, oh, das wäre jetzt aber lustig, wenn das und das passiert. Aber das, was du sagst, ich finde, das macht tatsächlich, also bin ich bei dir, wo, wenn man das so formuliert, macht sehr viel Sinn, ja.
Ich meine, weil der Unterschied ist ja auch, ein Drehbuch ist ja erstens meistens kollaborativ und zweitens machst du davon ja so viele Fassungen, dass du ja, es sehr viel Sinn ergibt zu sagen, erstmal muss die dramatische Struktur stehen und du kannst ja währenddessen immer noch irgendwo einen Gag notieren, irgendwie auf dem Notizblock oder so. Und dann gehst du nochmal drüber, machst dann Schritt für Schritt, weil du musst eh mit anderen arbeiten. Stell dir einfach mal vor, du hättest mit jemand anderem dein Buch geschrieben. Der hätte dich doch einfach zur Hölle gejagt, wenn du so gearbeitet hättest.
Ja, das kann sehr gut sein.
Ne? Da du alleine arbeitest, voll egal. Da kannst du dein Zimmer tapezieren mit Post-its und machst Fotos davon. Ist jedem egal, solange hinterher ein Manuskript dabei rumkommt. Aber wenn du mit 10, oder mit 10 Leuten nicht, aber wenn du mit 2, 3 bis 5 Leuten an einem Drehbuch arbeitest, sind die so, welche Fassung haben wir denn jetzt? So, na, ich habe Fassung 3, ich habe Fassung 7. Ach, du liebe Zeit. Das ist halt schon sinnvoller.
Auch das muss ich sagen, finde ich unfassbar spannend, also dass das ja auch gesagt hat, dass dieser Teaser, den wir damals gesehen haben, falls du dich erinnerst, mit diesem so, yo, wir arbeiten jetzt schon ganz lange an Deadpool 3 und ich bin ehrlich, wir haben gar nichts. Wir haben keine Idee, aber hey, Hugh, hast du Bock, noch mal Wolverine zu spielen? Meinte er tatsächlich, dadurch ist dieser Teaser entstanden, weil sie dann wirklich da so waren und so, yo, wir pitchen jetzt einfach wie Deadpool und Dupinder durch New York fahren, weil was anderes als diesen Deadpool und Wolverine-Film haben wir einfach nicht. Also es gibt einfach keine andere Idee, wie Deadpool 3 aussehen könnte. Und tatsächlich, also es ist, das haben sie dann auch gesagt, es ist quasi, man könnte den Film entweder Deadpool 3 oder Wolverine 10 nennen. Mhm. Aber am Ende ist es eigentlich Deadpool und Wolverine und eben weder das eine noch das andere. Was ich sehr spannend finde. Also ich kann mir, also ob das vielleicht Absicht ist, diese Dingens dahinter, damit es vielleicht wirklich noch ein Deadpool 3 geben kann beispielsweise. Auf der anderen Seite, und das muss ich sagen, das respektiere ich unfassbar. Und frag mich wirklich, weil wir kennen das ja beide auch, man hat manchmal stressige Tage, Wochen. Aber ich frage mich wirklich, wie das diese Menschen machen. Und gerade Ryan Reynolds, der noch einen Fußballclub hat und eine Serie mit Wrexham und dieses und jenes und seine Firmen. Aber er zum Beispiel, er wurde dann nämlich gefragt, so, yo, und jetzt bist du dann bald im MCU, also jetzt bist du, da sieht man dich noch in anderen, also kommen noch mehr Deadpool-Filme. So, ich merke gerade, ich will es ein bisschen vorsichtig formulieren, weil vielleicht ist da die eine oder andere Antwort gefallen, die nicht fallen durfte. Und woher auch, dass ich hier davon aus war, mitgefilmt wurde, das wird irgendwo im Internet zu finden sein, das, was er dann gesagt hat dazu. Aber er hat tatsächlich gesagt, das war es für ihn. Aber nicht was der Charakter angeht, aber was Deadpool-Filme angeht. Denn er merkt jedes Mal, jetzt gerade bei diesem Film, das heißt jetzt 4 Jahre seines Lebens, in diesen 4 Jahren, gerade jetzt das letzte Jahr, also 23, 24, hat er seine Familie quasi nur am Wochenende gesehen. Mhm. Was ihm richtig leid tut, was ihm auch ein bisschen weh tut. Er hat gesagt, auch wenn man das ihm vielleicht nicht glaubt und nicht ansieht, er sitzt super gerne auf der Couch, er verbringt total gerne Zeit mit seinen Kindern und ist ehrlicherweise auch sehr froh, wenn der Film dann da ist. Er freut sich natürlich über diese Tour, bla bla bla, also natürlich dieses typische, und nicht, dass ich das nicht glaube, dass das nicht ernst gemeint ist, aber dieses PR-Gerede eben, aber wirklich, und das fand ich sehr spannend, so unter der Haube dieses Ding von so, nee, er kann ganz ehrlich sagen, er ist dann auch froh, wenn das jetzt hier durch ist und er dann erstmal Abstand dazu gewinnen kann und er wirklich mal zu Hause sein kann, bei seiner Familie sein kann. Und Deadpool wird bestimmt weiter dann auch, jetzt ist er ja im MCU sein, aber wahrscheinlich dann nicht mehr mit eigenen Filmen.
Ja, ich finde das auch nicht so schlimm, jetzt rein vom kreativen Standpunkt, weil die Story des Charakters ist ja quasi in der Mitte des zweiten schon fast auserzählt gewesen.
Ja.
Und ich will nicht sagen, Deadpool ist ein One-Trick-Pony. Gerade wenn eine Figur, die so viel Comics auch schon hat. Aber der ist angekommen und du kannst ihn immer mal auftauchen lassen und er kann mal Quatsch machen, der kann auch immer noch mal ein Abenteuer erleben. Aber ja, es würde ihn nicht mehr verändern. Und klar, kann man sagen, ja, ist doch bei allen Comicbuchhelden irgendwie so. Ja, nicht wirklich, weil Deadpool ist halt keine Einheit, die sich darum kümmert, dass es der Welt gut geht, sondern ist halt einfach fucking Deadpool. Dieses, so dumm es jetzt klingt, ist keine Hauptmahlzeit, ist eigentlich eine Zutat. Und ich bin komplett fein damit, und das ist, glaube ich, für Reynolds noch geiler, wenn er potenziell irgendwann mal cameo-mäßig wo auftauchen sollte und dann einfach sagen kann, ja, für einen Tag ziehe ich den Anzug nochmal an, mache 3, 4 lustige Sprüche und bin vielleicht die Figur, wo die Leute nach einem 2-Stunden-Film sagen, am witzigsten fand ich Deadpool. Und er hat halt minimalen Einsatz dafür. Eben nicht Maximum Effort, sondern einfach nur Just Enough Effort. Und trotzdem bleibt er den Leuten aber in Erinnerung. Und privat, also klar wünscht man dem, dass der einfach mehr Zeit mit seiner Familie verbringt. Der hat echt sau viele Projekte am Laufen und man kann nur hoffen, dass er da delegiert wie bescheuert.
Mit Sicherheit. Das denke ich schon. Also du hast auch wieder gesehen, was aber sehr viel Sinn macht, denn nicht nur, dass die Leute eben auch sehr bekannt sind und auch wieder dieses Ding ist von so, wo ich dann immer denke, es ist so dieses Ding von so, yo, ich hätte auch nichts dagegen, Schauspieler oder sowas zu machen. Nicht, dass ich das könnte, darum geht es gerade gar nicht, nur für dieses Hirngespinst. Ja klar, ich fände es cool, ein Superheld zu spielen, aber bitte, ich möchte da nicht berühmt sein. Ich möchte ja nicht, dass die Leute wissen, wie ich heiße oder wer ich bin. Weil ich habe es damals bei Tom Holland in Barcelona erlebt, jetzt wieder erlebt, diese Menschen können sich nicht frei bewegen.
Nee, der kann haben, Privatleben, wenn er in der Öffentlichkeit ist.
Genau das. Nicht nur das, aber es ist ja auch dieses so, da wo sie sind, wenn sie dann nicht mit ihrem ganzen Security-Detail durch die Gegend gehen, die Leute würden die wahrscheinlich erdrücken und nicht mal aus böser Absicht, sondern weil sie einfach so durchknallen, wenn sie die sehen. Also auch das zum Beispiel, auch bei dieser Konferenz, wie viel Security-Detail da war, ne? Also wie viele Menschen vom Sicherheitsdienst, dann saßen da Manager und dieses und jenes und ey, das ist alles cool, das ist wahrscheinlich alles auch unfassbar wichtig. Ich finde nur krass, egal wo du gehst, du wirst auf Schritt und Tritt verfolgt und wenn es nicht von deinen, ich sag mal, Fans sind oder sowas, dann eben von den Menschen, die du angestellt hast, dich zu beschützen, für dich zu kochen oder für dich, deinen Kalender im Blick zu behalten.
Wo hatte ich das neulich gehört? In dem Video von Hank oder John Green, ich verwechsel die Namen immer von den beiden.
Ja.
Dieses Zitat von wegen, und ich glaube, das war Puff Daddy, P. Diddy, wie auch immer er sich gerade nennt. I'm not a businessman, I'm a businessman. Also Komma dazwischen. Und das ist ja halt so, wenn du A-Listen-Star bist, dann bist du halt nicht nur der Schauspieler, der das und das macht, sondern da steckt so viel dran, da sind so viele Angestellte mit dabei. Da ist so ein Umsatz immer, wenn du deinen Job machst. Du bist einfach als Person auf einmal ein komplettes Business.
Voll. Und gerade Ryan Reynolds merkt man sehr, ist einfach eine Marke. Ich finde, wie so das, was ich meinte, bei Hugh Jackman hat man schon sehr gemerkt, dass er da auch gar nicht so krass in it ist wie der gute Ryan. Also nicht bei dem Film, sondern aber diese ganze Art und dieses, ich will die Menschen zum Lachen bringen, ich will ganz lange und viel antworten, hat der gute Hugh in der Form gar nicht gehabt. Was auch geil, ganz im Gegenteil, sondern ich fand das auch super, super cool, dass er das gemacht hat, dass er da war. Aber das war das, was ich meinte, wo ich dann doch irgendwie sehr erstaunt war vom Reynolds, wie viel man ihm angemerkt hat, wie viel Leidenschaft er für das alles da hatte. und wie krass wichtig ihm diese ganze Außenwirkung war und mit den ganzen Gags und auch die Leute, mit denen zu reden. Und das ist so, und jetzt ehrlicherweise, so viel muss ich am Tag darauf gar nicht erzählen, dazu dann noch ganz kurz vorgespult zum Tag danach. Da war eben dieses Fanfest, da waren wir dann relativ früh da, und wir sind über diesen roten Teppich auch, das war eine schöne Erfahrung, weil sowas mal gemacht zu haben. Fand ich sehr lustig.
Da sind wir damals extra nicht drüber.
Ach, wie funny, okay. Weil Leute dann auch nach Bildern gefragt haben. Und, also, Entschuldigung, nicht im Sinne von, wer bist du, kann ich ein Bild mit dir haben, sondern war sehr süß, dass auch wirklich so zwei, drei Leute halt wussten, so, hey, du bist doch Jules von Pete's Meet. Ich habe natürlich geholfen, dass Dennis Bram von Pete's Meet das Aushängeschild neben mir lief. Aber das war eine sehr schöne Erfahrung tatsächlich. Und dann halt da in diesem Bereich, in diesem abgehangen direkt vor der Bühne. Und dann eben der Moment gekommen ist, wo sie gesagt haben, jo, pass auf, dicke Sorry. Was heißt dicke Sorry? Ich sag mal, wie es war. Es war wirklich dieses Ding von so, hey, pass auf, Leute, wir haben leider einen ganz krassen Zeitplan. Es können leider nur x Leute aufs Bild und wir hätten halt gerne entsprechend quasi die etwas Größeren dabei, unter anderem eben dann Dennis Bram von Pete's Meet. Und da muss ich sagen, da bin ich Dennis unfassbar dankbar für, weil er wusste, ich hatte ihm das auch ein bisschen erzählt, ne, wie sehr ich eben die beiden mag, weil er gesagt hat, jo, kein Problem, aber Jules muss halt mit aufs Bild. Und da waren sie dann direkt so, ja, ey, klar, kein Problem, eigentlich ist geplant, ne, dass das nur einer macht, aber wenn er jetzt mit möchte, wir wollen jetzt gar nicht diskutieren, dann Abfahrt. Und das fand ich sehr, sehr lieb tatsächlich. Bin ich ihm unfassbar dankbar für, weil ansonsten wäre das halt in der Form nicht aufgegangen. Und ich bin ganz ehrlich, so doof das klingt, ich glaube, ich wäre da schon ein bisschen sehr traurig dann nach Hause gegangen.
Ja, und es ist auch nett, weil er hätte es auch nicht machen müssen.
Nein, überhaupt nicht.
Und wärst ihm auch nicht böse gewesen, deswegen.
Nein, ganz und gar nicht. Das war eine professionelle Veranstaltung. Ja. Ich bin der Mann im Hintergrund.
Gleichzeitig smart,
was ich sehr gerne mache.
Die wissen auch, ey, jeder weitergesprochene Satz kostet uns Zeit. Geh auf das Scheißbild.
Ja, kostet uns Zeit und obendrein. Also jetzt mal gucken wir aus der komplett professionellen Perspektive.
Ja.
Klar betreuen die gerade mit die derzeit größten Schauspieler der Welt und die, ne, wo gerade einfach jeder sehen möchte, was sie jetzt machen. Auf der anderen Seite sind das aber die Betreuer für die deutsche PR-Seite und zu einem ihrer größten Künstler, die sie eingeladen haben, wenn der sagt, hey, ich hätte das aber gerne so und so. Und es ist ja kein Ding von so, yo, aber ich möchte währenddessen den Beinen einen Arsch packen oder sowas, sondern ist ja, behaupte ich, eine nachvollziehbare Anfrage. Ich möchte bitte mit dieser Person, die ich mitgebracht habe, die möchte ich bitte mit aufs Bild nehmen. Finde ich, ist zum Grad nachvollziehbar. Entsprechend war ich mir da sehr, sehr dankbar für. Ja, und es ist auf jeden Fall auch passiert und dann haben wir uns natürlich kurz vorgestellt und das war dann sehr lustig im Sinne von, wo ich dann wieder, dass es sich für mich zumindest zementiert hat und ich hoffe ganz dringend, das kannst du gleich gerne als Überleitung benutzen, dass sich da nie was anderes herauskristallisieren wird, dass Ryan Reynolds in Wirklichkeit irgendwie, weiß ich nicht, in seinem Keller gerne irgendwie, keine Ahnung, Babys zerhackstückelt und Sushi aus ihnen macht. Aber wo ich dann, und da, pass auf, und da
darf vorweg das Beispiel herkam, krass.
Das ist psychisch läuft viel falsch bei mir. Nee, aber im Sinne von, ich raff das total bei so einem Bild, du gehst, super krasser Zeitplan, die Leute gehen hin, du machst das Bild und verpisst dich wieder. Sagst vielleicht mal Hallo, dann hat sich das. Aber gehen dahin, ich sag Hugh Jackman, weil ich, wie gesagt, auf der Pressekonferenz nicht wirklich mit ihm gesprochen, außer mein Hallo. Und er ist halt so, hey Buddy, how's it going? Und ich war so. So
tief spricht der gar nicht. Ich war im Ansatz.
Ja, gut, okay, dann, aber ne?
Aber fand ich mega süß, alles cool.
Nein, aber war wirklich so, hey Buddy, how's it going? Und ich war nur so, hey you, nice to meet you. Und Ryan Reynolds aber, ich gebe ihm dann auch die Hand, also ich habe halt, ne, zuerst Ryan und dann ihm die Hand gegeben, hat dann aber gar nicht, weil Ryan hat was gesagt, das habe ich erstmal gar nicht gerafft. Und er hat dann nochmal gesagt, sorry, what's your name again? Und dann Jules, so nice that we're doing this. Und das war so, das fand ich so crazy, weil das muss er nicht, Alter, weißt du, ich meine so, das geht so schnell, mehr als Hallo muss der gar nicht sagen und trotzdem hätte ich jetzt gesagt, boah, wie krass das war, der hat mir Hallo gesagt und dann, das war so schade, das, was du sich meinte, er hatte noch was gesagt, ich habe noch was gesagt, beide, glaube ich, nicht verstanden, was er, weil es war so unfassbar laut da, ne? Und von allen Seiten werden wir alle angebrüllt die ganze Zeit, wegen schneller, hör you, bla bla bla, Ryan, bla bla bla. Und so da, du hast wirklich keine Dingens, also was da gerade so vor sich geht. Dann, ey, ich bin ganz ehrlich, ich war auf Autopilot. Ich war so nervös, ich habe wirklich diesen Nachgang, weil ich so, boah, gut, dass es davon ein Video gibt. Ich konnte mich direkt danach quasi nicht dran erinnern, was gerade passiert ist. Das war wirklich so ein kleiner, schöner Fiebertraum.
Das geht mir aber auch so. Also bei Ford jetzt.
Das ist, glaube ich, Alter.
Wenn ich meine Erinnerung durchspiele, sehe ich auch mehr die Videos, die davon gemacht worden sind und die Fotos als die Sache selbst, weil ja, ich glaube, ich habe denen in die Augen geguckt, als ich ihn in die Hand gegeben habe.
Ja.
Es ist einfach, keine Ahnung mehr.
Aber es ist halt wirklich so, ich war wie auf Autopilot, ich war so nervös dann dabei. Und dann habe ich dann halt dann noch zu ihm gesagt, also thank you for doing this. Und dann ihm halt dann danach noch gesagt, and I know this won't mean much to you, but honestly, thank you for all the entertainment and everything that you have done so far, because you helped me a great deal, even though you will never know what that really means. Und er einfach nur zu mir gesagt, also hat auch geguckt, war super lieb, hat mir mal die Hand gegeben und gesagt, I really appreciate you telling me this. Und das fand ich einfach sehr, sehr süß und sehr, sehr lieb. Und auch wenn er zu 100%, das ist auch gar nicht schlimm, weil das war für mich, nicht für ihn, er wird das heute schon wieder vergessen haben. Trotzdem fand ich das mega schön, dass er so reagiert hat.
Ja, und selbst wenn es nur amerikanischer, professionelle Freundlichkeit
ist,
das ist ja immer noch was, was er nicht machen muss. Genau. Ja. Er kann einfach nur sagen, okay, thank you. Und du wärst so, naja, wenn ich von 1000 Fotografen fotografiert werde und angeschrien werde, dann kann ich auch nicht mehr gut. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall, gerade in diesem straffen Zeitplan, immer schön zu sehen, dass jemand einfach freundlich sein kann.
Ey, total. Und deswegen rundherum eine wunderschöne Erfahrung. Ich bin unfassbar dankbar allen Beteiligten, angefangen bei Disney, Marvel, bis hin aber auch zu Dennis Bramm oder der lieben Sarah von Disney, dass sie mir das alles ermöglicht haben. Es war mega schön. Und es ist auch ein Bild mit Sean Levy und Emma Corrin gemacht. Mit Emma Corrin haben wir so ein großes Gruppenfoto gemacht, mit der habe ich auch ganz kurz gequatscht. Und Sean Levy, da war ich dann froh, weil ich hatte mir Schuhe geholt, die von Nike, Red Fusion heißen die. Und die sind nämlich rot-gelb.
Leider ein bisschen hässlich, aber ich verstehe, warum sie angezogen schlimm ist.
Ja. Genau, rot-gelb. Das war mir gar nicht so teuer. Und habe dann nämlich auf der linken Seite rot-schwarze Schnürsenkel, rechte Seite gelb-blaue Schnürsenkel und dann eben ausgedruckt von der dieses Best-Friends-Logo, was die da haben. Ne? Diese Kette, die die auch tragen. Und habe das da dran gepackt. Und jetzt keine Ahnung. Aber das war dann mit Sean Levy halt kurz. Ich habe auch Hände geschüttelt, hat gesagt, guck einfach mal runter, ist so, man, I want these shoes. Und haben halt ein Foto gemacht. Und das hat sich auch sehr gut angefühlt, bin ich ehrlich. Das war auch sehr, sehr cool. Das war dieser Moment von so, I've been seen. Okay, now they can go into the trash. Bye.
Can you sign am Ende them? Das, thank you, bye.
Ja, hatte ich, weißt du was, das hatte ich tatsächlich überlegt. Ich hatte auch schwarze Edding dabei, aber ich wollte mein Glück nicht. Ich wollte nicht irgendwie gierig wirken. Ich wollte auch, nicht dieses so, also, das hat auch kein anderer gemacht und das ging alles so schnell und ich wollte nicht gierig sein.
Ja, und Julian und ich haben im Vorgespräch so ein bisschen nochmal bewundernd uns darüber geäußert, wie viel Aufwand die Orga von sowas ist und wie stressig dieser Job Gott, Alter, ist. Deswegen, die werden das hier eh nicht hören, ne? Aber wir sind immer in größter Verneigung davor, was man da an Stress und von beiden Seiten kriegt man die ganze Zeit nur Anfragen. Ja. Und jeder Plan, den man da macht, der wird an Tag 1 einfach in fünf Minuten funktioniert der schon nicht mehr. Deswegen könnten wir nicht, wollen wir nicht und großes Lob immer. Und ich glaube, wenn du da in dem Moment unvorbereitet, ohne zu kommunizieren, zwei Eddings auch noch rausziehst, so kannst du meine Schuhe signieren. Ich glaube, dann drehen alle durch.
Das glaube ich ja auch und das muss ich wirklich sagen und ich glaube leider, was heißt leider, ist ja nicht schlimm, ich glaube auch, dass Sarah das nicht hören wird, aber ich habe das wirklich gesehen und war so, holy shit, diese Frau, die muss Nerven aus Stahl haben. Ja. Wie wirklich eigentlich im Sekundentakt von links nach rechts, nach oben, nach hinten, schnell mal ins Handy, schnell mal da, schnell mal den dahin geschickt, schnell mal uns dahin geschickt, uns noch ein Wasser dann trotzdem gebracht, noch dieses gemacht, noch jenes gemacht. Ich war so, alter Falter, also ich renne ja schon bei unseren Events viel rum und musste auf die Leute aufpassen. Aber ehrlicherweise, das Ding war quasi 20 Events in einem und insane. Also wirklich meinen größten Respekt vor ihr und wie sie das gehandelt hat. Wirklich. Also würde ich auch gerne selbst sagen, aber ich glaube, so relevant ist das jetzt nicht meine Meinung dahinter.
Raus, lass uns transkribieren, kriegst du eine E-Mail, die sie nicht liest. weil viel zu lang. Aber ich habe sie auch nur so kennengelernt als extrem professionell und saufreundlich während dem ganzen Stress. Das ist halt. Ja. Deswegen ist sie auch die Richtige in dem Job, muss man sagen. Also den kannst du halt nicht machen, wenn du mit dem Stress nicht umgehen kannst oder dann unfreundlich wirst, dann musst du was anderes machen.
Ja. Nee, und das von daher, wunderschön, war wirklich was, glaube ich, dass ich nicht vergessen werde, was gerade so mit einer der besten Momente meines Lebens war, so übertrieben das klingt. Aber ich denke, du kannst das auf Ebene von Harrison Ford nachvollziehen.
Ja, ich meine, es gibt halt Fanebene und das, auf der unterhalten wir uns gerade. Und da sind das einfach so Momente, da ist, also man ist ja auch einfach froh, dass man da nicht enttäuscht ist auf irgendeiner Ebene, menschlich.
Ja.
Und dass das insgesamt alles super funktioniert hat. Und man, so doof es klingt, es ist ein seltsames Gefühl, auch nur dieselbe Luft wie so jemand zu atmen. Das klingt einfach so richtig, oh Gott, warum stellt man die Leute auf den Podest? Aber ich war nur in 2007 oder 2009. War ich nur im gleichen Saal wie Stephen King und war so, das ist schon weird. dass ich hier bin und wir diesen Raum und diese Zeit quasi teilen, ist einfach weird.
Ja.
Und es fühlt sich halt seltsam an, wenn man die Leute immer nur aus der Distanz kennt und das halt zum Teil wirklich Ikonen sind, ob man das machen sollte oder nicht. Und da merkt man schon die sanfte Überleitung, dass es jetzt hundertprozentig kippt, wenn wir zu meinem Teil kommen, von den großen Themen heute, weil etwas sehr, sehr Unschönes passiert ist. Also das, was jetzt passiert ist, ist eigentlich nicht das Unschöne, sondern was vorher über Jahre weg passiert ist. Es handelt sich um Neil Gaiman. Wir müssen das wirklich ein bisschen sensibel anpacken, das Thema. Das wird deswegen leider ein bisschen Zeit einnehmen. Und ich muss ein paar Trigger-Warnings raushauen tatsächlich, weil es hier um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs geht. Bis hin zu, ich sag mal, Borderline-Vergewaltigungsvorwürfe, weil das ist dann auch eine recht grauen Zone, wo ich mich auch nicht genug auskenne, aber definitiv Übergriffigkeiten. Das heißt, wenn ihr da sensibel seid, müsst ihr vielleicht den Rest der Folge aussetzen. Auch wenn wir das jetzt nicht im Detail beschreiben werden, keine Sorge. Aber wenn ihr aufgrund der erwähnten Thematik schon sagt, oh je, nee, dann besser aufhören. Und ich muss ja sagen, dass Neil Gaiman wirklich einer der Menschen war, wo ich über Jahre gesagt habe, wenn es irgendjemanden gibt, den ich so ein bisschen als Vorbild sehen würde, gerade wie er mit der Öffentlichkeit umgeht, dann wäre der das. Weil er einfach ultimativ nett immer war, mit mir auch auf Twitter und auf Blue Sky ab und zu mal interagiert hat, da immer saufreundlich und nett war. Und da war ich einfach krasser Fan und auch Fanboy. Und ich bin aber niemand, der sagt, ja, dem lasse ich jetzt aber nichts anhaben, egal was kommt. Und jetzt ist eben was gekommen, und zwar eine Recherche von leider einem Medium, was ich nicht sehr gut finde, nämlich Tortoise Media. Die haben einen vierteiligen Podcast veröffentlicht. Aufgrund einer Recherche, und jetzt muss man, um das Medium kurz anzugehen, sagen, sie sind so ein bisschen turfig, soweit ich das mitbekommen habe, und die Redakteurin ist die Schwester von Boris Johnson. Das sieht deswegen schon blöd aus. Und die Art und Weise, wie es präsentiert ist, finde ich auch nicht sauber. Ich finde das nicht sauber berichtet. Aber de facto sagen sie eben Dinge und stellen auch einen Standpunkt von Neil Gaiman dar, nach dem Motto, wir haben ihn angefragt aufgrund der Beschwerden oder nicht der Beschwerden, der Vorwürfe, die wir erhalten haben. Und das hier sind seine Reaktionen. Jetzt kann man sagen, ja, können immer noch Fake sein. Weil ich bin ja immer, versuche immer Anwalt für beide Seiten zu sein bei sowas. Mhm. Und Tatsache ist aber, dass Gaiman, seit das rausgekommen ist, nichts veröffentlicht hat. Das heißt, wenn da Hardcore-Lügen drin gestanden hätten, wie, nee, das hat Gaiman dem Tortoise Media gegenüber nie gesagt, dann hätten die sich ja sofort gemeldet und gesagt, also das ist auf jeden Fall gelogen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall irgendwas dran, denn in der Recherche gibt Gaiman halt auch einige Dinge zu. Und da geht's, also ich will auf die schlimmen Dinge, die schlimmste Lesart gar nicht groß eingehen, weil mir das andere schon reicht. Und ich bin zum Beispiel niemand, der grundsätzliches Problem mit Altersunterschieden hat. Wenn das Einzige ist, was als problematisch wahrgenommen wird, bin ich immer so, naja, dann müssen wir uns den Rest des Kontextes auch mal angucken. Hier ist der Kontext aber in dem einen Fall, und das ist die Ausgangsgeschichte gewesen, die Person, die sich an Tortoise Media gewandt hat, die, dass eine Nanny von Neil Gaiman und Amanda Palmer, die eine offene Ehe hatten, also das kann man dann auch zumindest mal einklammern, an Tag 1 also erster Arbeitstag, als ich glaube 21-Jährige, am Ende mit Neil Gaiman in der Badewanne war. Das Kind, auf das sie aufpassen sollte, war nicht mal da. Neil Gaiman war 40 Jahre älter, Millionär, Star, und hat ihr irgendwann ein Bad eingelassen, und sie waren nackig im Bad und haben rumgemacht.
Ja, okay.
Das ist die harmloseste Sache in dieser Geschichte, wo auch Gaiman sagt, das ist passiert. Und dann geht es im Detail, die Vorwürfe sind ein bisschen härter. Da bestreitet er es, also ich gebe das auch nur so wieder. Aber ich bin der Meinung, dass allein dieses, du bist 40 Jahre älter, du bist Millionär, du bist ja Arbeitgeber. Du hast sie gerade erst kennengelernt. Denkst du nicht, dass du hier gerade vielleicht in einer Machtposition sein könntest? Mutmaßlich. Und dass hier die Balance einfach nicht stimmt. Hättest du dir das nicht einfach sparen können? Und zum Teil sind eben die Angaben, die Gaiman gemacht hat, von wegen, ja, die, also wirklich so Sachen wie, sie litt unter einer mentalen Sache, wo sie falsche Erinnerungen hat. Und ich bin so, ist das jetzt wirklich die Begründung, die du geben willst? Und leider ist diese Recherche aber wirklich sehr sensationsgeil präsentiert. Das stört mich so ein bisschen, oder sehr sogar, weil da sind halt detaillierte WhatsApps. Also sie hat ihren ganzen WhatsApp-Verlauf an diese Redaktion gegeben, mit Sprachnachrichten, die zum Teil im Podcast drin sind. Ich kann das auch niemandem empfehlen, sich das anzuhören. Ich habe es nur getan, weil ich es als Pflicht empfunden habe irgendwo, als jemand, der da sitzt und einerseits Fan ist und andererseits natürlich erstmal Glauben schenkt, wenn jemand sagt, ich wurde hier missbraucht. Ich kann das nicht einfach wegwedeln mit der Hand und sagen, nee, die wird schon lügen. Hat ja erstmal nichts davon. Tut mir leid. Nichts. Ja, und die Quote derjenigen, die wirklich lügen, ist so gering. So unfassbar gering. Dass man da einfach erstmal hinhören und Glauben schenken muss. Und die Tatsache, dass er viele Dinge zugegeben hat, wie sie beschrieben sind, die ich auch schon scheiße finde, lassen ihn dann zumindest in meiner Achtung sehr weit sinken. Und die Art und Weise, wie er null kommuniziert seitdem, bin ich auch so, wenn da nicht noch was richtig Dickes kommt, wohlgemerkt, ne? Weil jeder hat irgendwie eine zweite Chance verdient, aber wenn keine Kommunikation kommt, dann eben nicht. Dann gucke ich mir das nochmal an. Aber das tut in der Seele weh. Also das ist wie die Joss Whedon-Nummer damals, wo man auch gesagt hat, ey, das ist jetzt einfach irgendwie vorbei gefühlt. Also in der Achtung auf jeden Fall gesunken von 3000 auf 0. Und ja, das hat mich sehr umgetrieben in den letzten Wochen. Und das war auch sehr, ich will nicht sagen, dass es traumatisch war, das ist zu viel gesagt. Aber das würde man, um es zu illustrieren, gerne benutzen, dieses Wort. Es ging mir echt nicht gut damit. Und man hinterfragt dann auch tatsächlich seine eigenen Beziehungen, die man hatte über die Jahre, was ja bei mir Gott sei Dank innerhalb von 3 Minuten erledigt ist.
Ja.
Aber niemand hat ja eine komplett saubere Weste und man hat so Situationen, wo man nicht weiß, lief die Kommunikation hier sauber, ja, etc. pp. Und es gibt für jeden wahrscheinlich in der eigenen Biografie so Momente, wo die Consent-Frage zumindest mit einem Fragezeichen da steht. Hatte ich da oder habe ich ihn auch gegeben von der anderen Seite? Das ist eine unfassbar komplexe Situation. Aber hier gibt es einfach so ein paar Dinge, wo ich sage, da hätte er einfach als Mann in seinen 60ern wissen müssen, ah nee, das ist ziemlich dumm, was ich gerade mache. Weil das ist ja nicht nur eine Entscheidung, das ist ja das Badewasser einlassen, bla 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 bla. Da hängt ja eine ganze Kette dran und da muss man irgendwann einmal sagen, ich baue hier gerade richtig Scheiße. Puh, das ist eine dumme Idee.
Ja, und ich frage mich ja auch, wenn es dazu gekommen ist, wie es dazu kommt, im Sinne von, fühlt man sich einfach so sicher, weil man die Macht hat und weil man ja sagt, Moment, aber wurde doch zugestimmt.
Da stecken wir halt ja wirklich überhaupt nicht im Thema drin. Also wir können halt nur auf Zeugenaussagen, also auf die Aussagen der beiden aufbauen. Und und sie hat eben auch Signale danach gegeben im Sinne von Consent, also nachträglich, nachdem es passiert ist. Und sie sagt jetzt halt, sie hat sich selber davon überzeugt, dass sie einen Consent gegeben hat, hatte sie aber nicht. Was die Situation ja wirklich komplex macht, muss man sagen. Aber es gibt halt so 1-2 Vorwürfe da drin, wo es wirklich um ganz gezielte, ich habe Nein gesagt, es wurde trotzdem getan, Dinge geht, die er bestreitet, wie in dem Fall, wo aber die Gesamtsituation irgendwie ein bisschen gegen ihn spricht und nichts davon ist sauber. Das ist alles eine sehr dreckige Situation und das ist schlimm. Was ich überhaupt nicht mag an der Recherche, um das nochmal zu sagen und wie es dargestellt ist, zum einen sehr sensationslustig. Zum anderen ist es, gibt es so 2 Aspekte, die hier wirklich schlecht gemacht sind. Das eine ist, es wird kurz auf BDSM-Praktiken eingegangen, aber wirklich nur sehr oberflächlich. Und das suggeriert mir in der Art und Weise, wie es gemacht wird, ständig dieses, ja, es gibt ja diese Freaks, die BDSM machen, ne? Und die sagen, naja, Consent ist da ganz wichtig. Naja, ist dann halt vielleicht so. So wirkt es. Ein bisschen professioneller, ein bisschen neutraler formuliert. Aber die BDSM-Sachen spielen überhaupt keine Rolle. Also die haben nichts mit den Vorwürfen im Endeffekt gemeinsam, dass wenn der Sex mit Consent abläuft, dann ist BDSM okay, dann ist auch ein bisschen härter okay. Das bisschen ist ja halt das wichtige Wort, wohlgemerkt. Ne? Solange beide einverstanden sind, wird dann aber auch erwähnt, dass zum Beispiel in UK, das wusste ich nicht, sobald, selbst wenn zugestimmt wird, man körperlichen Schaden nehmen kann, dass es als Vergewaltigung gelten kann. Das ist relativ harte Formulierung, wo ich hoffe, dass die Gerichte da wirklich saubere Entscheidungen treffen am Ende, aber alles sehr, sehr knifflig. Ja. Und das andere ist, das ist ein Fakt, Neil Gaiman ist in Scientology aufgewachsen, weil sein Vater ein sehr prominenter Scientologe war. Aber das erwähnen die, aber sie machen nie diesen Schluss und deshalb, und ist es relevant. Also sie können dir nicht sagen, warum es für diese Geschichte relevant ist, dass sein Vater Scientologe war. Das erwähnen sie einfach nur am Schluss, um einfach nochmal was dazu zu schmeißen. Es wirkt halt wirklich wie eine Schmutzkampagne, wo aber wirklich echte Vorwürfe drin sind. Also die Schmutzkampagne ist für mich so dieses, der steht auf BDSM, der ist Scientologe.
Mhm.
Und alles andere sind aber wirklich harte Vorwürfe. Es ist wirklich so ein Hitpiece mit Substanz. Und das ekelt mich alles an. Die ganze Thematik, da geht für mich fast keiner sauber raus am Schluss. Und ich könnte kotzen, dass ich hier so lange drüber reden muss, aber es ist mir auch leider ein Anliegen.
Ja, du, verstehe ich total. Und ehrlicherweise, ich wollte jetzt auch nicht mit irgendwelchen Kommentaren oder Fragen oder so unterbrechen. Ich habe es auch alles tatsächlich verfolgt. Ich bin ehrlich, zum Glück habe ich das nicht ganz so krass wie du. Aber ich glaube, ich bin auch bei Gaiman in der Form nicht so investiert. Ich muss sagen, ich mochte seine Masterclass sehr gerne. Ich hatte ja zuletzt allen voran Good Omens geguckt und auch ein paar Bücher gelesen. Und ja, mochte das alles sehr gerne. Und was mich daran am meisten so erschreckt, dass er nach außen ja eigentlich immer quasi dieses propagiert hat von wegen, ich glaube, hat er nicht sogar aus ihm auch für eine Charity für für Überlebende sexueller Gewalt eingesetzt und sowas.
Das ist gut möglich, hat auch im regelmäßig Statements dazu abgegeben, genau, von wegen, glaubt Frauen etc. pp. Und jetzt ist er in der gleichen Situation auf einmal. Also auf der anderen Seite davon. Und das ist alles das Gegenteil von dem, wie man es erwarten würde. Natürlich habe ich auch die Social-Media-Reaktion gelesen. Da gibt es natürlich auch richtig ekelhafte Reaktionen, die dann so, ja, wusste schon immer, dass der scheiße ist, bla bla bla. Oder, naja, da hat ja Amanda Palmer geheiratet, da wusste man ja, was los ist, wo ich da sitze. Wie ist jetzt die Frau auf einmal schuld? Wie ist das denn auf einmal passiert? Und was ich richtig, das ist, da kann doch nicht mal aktiv in erster Linie irgendjemand was für. Der Podcast heißt ja Master. Ich kann nur empfehlen, auch wenn ich Spotify nicht mag, will auf Spotify, weil über die App wollen die, glaube ich, für die erste Folge irgendwie Geld. Albern. Aber der heißt Master, hat wieder BDSM-Gründe. Und er hat ja eine Masterclass gemacht. Jetzt ist es so, dass natürlich, wenn du jetzt Neil Gaiman Master googelst, du beide Ergebnisse kriegst. Und das andere ist, dass mutmaßlich masterclass.com irgendwo einen Algorithmus-Checker hat und sieht, Gaiman ist trendet gerade wie wild und schaltet automatisiert Anzeigen für die Masterclass. Das ist richtig unheimlich, wie viele Leute den Screenshot gepostet haben. Ey, schlechtes Timing, Leute.
Hatte ich aber auch lustigerweise gesehen, auch dann eben, was die Leute dazu halt darunter geschrieben haben.
Ist ein trauriges Thema. Ich würde es an der Stelle auch beerdigen und ich würde mir wünschen, dass wir haben ja jetzt keine Chaos-Hörer, wir haben keine Drama-Hörer. Wenn ihr da irgendwie was zu sagen wollt, könnt ihr mich ja über Social Media erreichen, auf Blue Sky, auf Mastodon, auf Threads, auf Instagram, könnt ihr auch eine E-Mail schreiben, hammes@medienq.de. Übertreibt's nicht, bleibt da ruhig und stellt halt die Leute nicht zu sehr auf den Sockel, auch wenn Julian gerade eine wunderschöne Fanerfahrung hatte. Er sagt ja trotzdem nicht, ich richte mein Leben nach Ryan Reynolds aus oder nach Hugh Jackman, sondern ist halt ein Fan. Und Fan sein ist voll okay. Und wenn ihr jetzt irgendwie Sorgen habt, weil ihr selber Gaiman-Fans seid und euch die Bücher viel bedeuten, das Beste, was dazu, glaube ich, je gesagt hat, war das, was Daniel Radcliffe gesagt hat zu den Harry-Potter-Büchern, als das mit J.K. Rowling losgegangen ist, dass die Beziehung zwischen euch und den Büchern keiner anfassen kann, auch nicht Neil Gaiman. Wenn er den Autor an der Stelle einfach in den Schrank stellt und sagt, na, du bleibst jetzt erstmal auf der stillen Treppe, mein Freund, voll okay. Aber niemand kann eure Beziehung zu diesen Büchern kaputt machen, außer euch selbst. Deswegen, wenn euch das irgendwie weiterhilft. Es wird natürlich immer einen Beigeschmack haben jetzt, aber andererseits, mal gucken, was noch kommt in der Geschichte. Glaube aber nicht, dass man danach nochmal so über ihn denken wird wie vorher.
Das glaube ich leider auch nicht immer. So, übrigens, anders als du, ich habe leider gar nicht krass andere Themen, aber ich merke gerade, was du noch notiert hast, alles nicht gesehen. Ich habe den neuen XLF nicht gesehen, also den neuen Beverly Hills Cop nicht gesehen. Ich habe Inside Out 2 leider nicht gesehen. Ich habe Alex All Along nicht mal den Trailer dazu gesehen. Ich habe die erste Folge Acolyte gesehen und ich weiß nicht, ob ich darüber reden sollte, ehrlicherweise.
Weiß jetzt nicht, warum du das sagst, aber die Sendung ist ja auch noch nicht rum.
Das stimmt.
Aber du kannst ja ganz kurz sagen, bist du zufrieden mit Acolyte bisher?
Ich habe die Folge 1 bisher nur gesehen, aus dem Grund, ich werde tatsächlich gucken, wenn es ganz raus ist, dann einmal komplett.
Ich glaube, das ist smart.
Weil ich Folge 1 ehrlicherweise also ich will nicht so übertreiben. Und mir ist ganz wichtig, ich teile nicht die Gedanken oder die Meinungen der ganzen Leute, die Review-Bombing betreiben. Das sind ja nur
Frauen.
Genau, mir geht es nicht um die Frauen, mir geht es nicht um die Schauspielerinnen. Mir geht's und so weiter und so fort. Das muss hoffentlich nach 99 Folgen Anytime muss das klar sein. Mir geht's nur darum, ich finde, den Plot hat mich null abgeholt. Ich finde es relativ egal geschrieben. Die Leute, also die alle Figuren, die bisher außer, ich weiß ja nicht, wie der südkoreanische Schauspieler heißt, den finde ich mega gut. Ich fand ja ehrlicherweise, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die Squid Game tatsächlich nicht gut fanden, aber ihn fand ich sehr gut da drin. Und auch hier finde ich ihn sehr, sehr gut, zumindest in der ersten Folge. Aber es hat mich null abgeholt. Also es ist so, es hat mich ganz kalt gelassen, was so schade ist, weil ich Star Wars so sehr liebe. Und ich sehe natürlich auch jetzt die Sachen, diese kleinen Clips, wenn da irgendwie ganz viele gegeneinander kämpfen und so ein Zeug. Und ich habe auch noch nicht dieses Ding von so, und deswegen ist das schlecht, das will ich nicht sagen. Aber so Folge 1 wirklich so, ich habe richtig gemerkt so, wow, ich habe das Ding geguckt, ich kann mich quasi an gefühlt nichts erinnern, weil es einfach durch die Bank weg mich in keinster Weise gepackt hat.
Ich verstehe das sogar, weil ich auch, ich habe keinen Hype bei der Sendung. Ich gucke die und bin so, oh, geile Idee. Ah, oh, das ist auch mal cool. Aber sie präsentiert sich nicht wie ein neues, fantastisches Spaßabenteuer aus dem Star-Wars-Universum. So präsentiert sich es einfach nicht. Hm. Ich hatte ja einen ähnlichen Faktor bei Andor, wo ich da gesessen habe, so, ach so, das ist was ganz anderes jetzt, was ganz, ganz anderes. Und musste mich da wirklich reinfinden. Hier ist es ähnlich und ich glaube, ein Teil davon liegt an der Musik mal wieder. Ich glaube, die Musik ist nicht, John Williams steht halt nicht da und sagt, du fühlst jetzt, ja, sondern es ist alles ein bisschen subtiler. Aber es gibt einige Momente, die sehr stark sind und ich glaube, es ist wirklich für dich und vielleicht für viele andere auch das Beste, das am Stück zu gucken. Ich finde die Folgen nämlich auch, gefühlen sich immer sehr kurz an. Ich müsste jetzt auf die Running Time gucken, ob das auch sich da widerspiegelt. Ich habe das Gefühl, jetzt würde ich gerne weitergucken, dann hört die Folge auf. Ich muss wieder eine Woche warten. Deswegen guck dich schön am Stück. Ich glaube, du wirst an einigen Momenten richtig, richtig Spaß haben. Gerade was Lichtschwertkämpfe angeht und wie Bösewichte zum Teil dargestellt sind. Aber ja, es ist so in großen Strecken zumindest sehr vorhersehbar geschrieben. Aber es funktioniert halt auch. Also es ist nicht so, es ist vorhersehbar, aber es ist Quatsch, sondern naja, es hat eine standarddramatische Struktur mit Antisen und Spannungsbogen und jetzt passiert halt das und ah ja, genau, das hatte ich erwartet. Aber wie es dann gemacht wird, ist halt cool. Ja, die ganzen Hate-Kommentare und das Review-Bombing ist halt alles Quatsch, weil die Gründe Bullshit sind.
Wie gesagt, da stimme ich auch null und überein.
Selbst wenn du es nicht gut findest, ich glaube, ich hasse ja Zahlenwertung, ne? Aber es fällt mir schwer, mir jemanden vorzustellen, der da wirklich offenen Herzens dran geht und sagt, nee, 1 von 5 oder sowas. Das ist halt mindestens leicht überdurchschnittlich. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sie es am Ende den Deckel drauf machen. Ich finde es auch interessant, wie sie mit den Zeitebenen erzählen. Ich werde da nächste Woche mit Max ja nochmal eine Komplett-Review der Staffel machen. Ja. Und dann alles noch einmal am Stück gucken. Und ich glaube, das wird mir mehr geben, als es dieses einmal in der Woche so, ach nee, es war wieder so kurz. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Reinfall, für den es alle machen. Und die Zuschauerzahlen sind auch gut. Du hast Inside Out 2 noch nicht gesehen. Das macht
mich leider nicht. Und das macht mich so traurig. Ich würde den so, so gerne sehen.
Ja, es ist die Fortsetzung, die du haben willst. Also das ist die beste Zusammenfassung. Wir haben vorhin nochmal den ersten geguckt, nochmal ordentlich geflennt. Und beim zweiten minimal weniger geflennt. Aber sehr, sehr stark. Und sogar in meinen Augen gibt es eine Anspielung auf den Writer's Strike drin, der sehr, sehr smart ist, sodass man den nicht unbedingt mitkriegt, weil der Writer's Strike jetzt natürlich auch kein Thema mehr ist. Aber wenn man den Satz Pencils down so ein bisschen im Hinterkopf behält und darauf achtet, wenn man den guckt, merkt man es vielleicht. Ist aber nicht plotrelevant, kein mega Spoiler. Mhm. Und sie haben aber sogar ihren eigenen Kanon ein bisschen adressiert, weil niemand wäre jetzt, also es gibt immer die Leute, die sagen, ja, aber wenn jetzt hier diese Emotion auftaucht, wo ist sie denn in den Köpfen von den Erwachsenen? Hm? In dem ersten Teil, da waren die ja noch gar, also ich warte wirklich auf den Fan, der das noch macht. und selbst das adressieren sie ein bisschen. Das finde ich mega witzig. Und zwar in so einem Wegwerf-Gag. Und dachte ich mir nur so, der Gag ist gut. Wenn man nicht drüber nachdenkt, ist man einfach nur, ach ja, witzig. Wenn man drüber nachdenkt, ist so, fuck, die haben sind selber auf die Idee gekommen, scheiße, wir haben die neuen Emotionen bei den Erwachsenen ja gar nicht gezeigt. Können wir das irgendwie abfangen? Und dann haben sie es nicht zum Riesenthema gemacht, was echt eine blöde Idee auch gewesen wäre, sondern es einfach nur mit einem Gag abgefangen. Und da bin ich, mit sowas bin ich immer sehr, sehr happy. Und Axel F., Beverly Hills Cop. Mhm.
Aber sorry, ganz kurz, also Inside Out 2, also so habe ich es so verstanden. Durchweg ein sehr herzlicher Film, absolut. Sehr schöner Film, eine tolle Fortsetzung und den sollte man sich unbedingt angucken.
Ja, ich habe mich jetzt wirklich auf die Details versteift, weil
fokussiert man sich auf dieselbe Familie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ist das wieder dieselbe Familie wie aus dem ersten Teil oder geht es eher um die Emotionen dann dabei?
Genau, es ist das gleiche Mädchen bei den Eltern, spielt weiterhin Eishockey, ist halt älter und die Pubertät geht los.
Okay.
Und deswegen kommen neue Emotionen dazu. Das sind auch die Infos, die du aus dem Trailer rausziehen kannst. Und allein dieses Prinzip von wegen, hier sind neue Emotionen, wir kriegen eine neue Steuerkonsole und die Emotionen wussten das aber alle noch nicht. Also dieses Chaos der Pubertät wird eigentlich sehr, sehr gut dargestellt, weil Jeder kennt das. Also jeder weiß, dass man in dem Alter gerade so, hier ist ein Sack Emotionen und alle sind auf 180. Ja. Viel Spaß damit. Entscheide dich für eine oder alle gleichzeitig. Und genauso ist es auch dargestellt und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und XLF ist eine Überraschung gewesen für mich, weil ich nach dem zweiten Prinz aus Zamunda nur Scheiße erwartet habe.
Also, ja, das macht sehr viel Sinn.
Der war ja, also Prinz aus Zamunda 2 brauche ich einfach nie zu gucken. Ja, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, oh, ich mag Prinz aus Zamunda 1 so sehr, habe ich das 100 Mal gesehen, guckt den nochmal. Wenn ihr Bock auf Prinz aus Zamunda habt, guckt den ersten, denn der zweite ist nochmal der erste in schlechter. In viel, 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 viel schlechter. und Beverly Hills Cop XLF ist einfach nochmal ein Abenteuer von Axel Foley mit den ganzen alten Bekannten. Es ist wieder eine Detektivgeschichte. Man legt wirklich einen Wert drauf, dass man hier einen Plot erzählt und nicht nur so ein Schaulaufen von Personen macht. Eddie Murphy ist eigentlich in einer recht guten Stimmung auch. Die Action ist solide, nichts Überspektakuläres, was hier gar nicht reingepasst hätte. Die neuen Figuren sind cool. Die Interaktion mit seiner Tochter sind smart geschrieben. Also da ist wirklich auch generational Trauma, wie seine Tochter von ihm enttäuscht ist, er von seiner Tochter enttäuscht ist, in sehr kompakt gut behandelt, ohne dass das so viel Raum im Film einnimmt, dass man sagt, oh Gott, hier geht es ja nur um Gefühle auf einmal bei Beverly Hills Cop. Das haben sie auch nicht gemacht, aber es ist wirklich, ich sag mal, es ist auf jeden Fall solide und wenn man ein bisschen Herz für Beverly Hills Cop hat, dann hat man da auch Spaß dran. Und ich habe von diesen ganzen Revivals und wir machen nochmal Mini-Reboot und sowas, da haben wir schon so viel Scheiße gesehen, da ist es ganz nett, einfach mal einen soliden Film zu bekommen, den man gucken kann. Das ist, kann man nicht scheiße finden eigentlich. Man kann höchstens sagen, ja, ich hätte aber gern genau wie ein Stirb langsam 4, dass er noch gegen einen Jet kämpft mit einem LKW. Also, das ist nicht die Art Film, Leute. Ist es nicht.
Okay. Also ist der denn, also dann ist der, würdest du sagen, sehr wie die damaligen Filme?
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ein paar Leute ein bisschen enttäuscht sind, weil Beverly Hills Cop 1 bis 3, wobei der dritte ist halt schon ein bisschen abgedreht, das sagen sie ja sogar im Film selber, wo sie seine Akte so durchgehen. Und dann waren sie ja nochmal 94, das war nicht ihre beste Stunde. Und der Film war ja auch nicht der beste von den alten. Aber in unserer Erinnerung sind Beverly Hills Cop 1 bis 3 ja krasse Actionfilme irgendwie.
Ja.
Was sie eigentlich nicht sind. Also gibt es Autoverfolgungsjagden und Schießereien und das war's. Und hier ist genauso, es gibt Autoverfolgungsjagden und Schießereien. Und es ist nicht, wir müssen mehr Action machen. Wir müssen jetzt einen Schulbus durch ein Schiff jagen, das auf irgendwie in Beverly Hills durch die Innenstadt fährt. Wie ist das Schiff da hingekommen? Keine Ahnung, ist egal.
Wie Bad Boys.
Ja, genau. Bei Bad Boys hat man immer das Gefühl, die müssen nochmal einen drauflegen, weil das ja auch so ein Michael Bay-Ding ist, muss man dazu sagen. Der legt immer gerne nochmal eins drauf. Und hier haben sie ja gesagt, naja, reduzierst doch auf die Formel. Es gibt einen Fall, den es zu lösen gibt. Es gibt einen Freund von Foley, der verschwunden ist. Den müssen wir auch finden. Und es gibt ein paar Cops, die vielleicht nicht so sauber sind. Es ist ein kleiner Krimi mit ein bisschen Action und einem coolen Eddie Murphy. Also das war's. Danke. Schön.
Ja.
Was haben wir sonst noch was? Ah ja, der Trailer für It Was Agatha All Along. Sieht solide aus. Ich freue mich einfach drauf, dass von der ersten Wave von den Marvel-TV-Serien wieder was kommt.
Ist der, entschuldige ganz kurz, ich habe ihn noch nicht gesehen, ist das denn, setzt der bei WandaVision an oder so, hat er was damit zu tun? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also okay. Wanda wird auch kurz erwähnt. Du siehst sie auch einmal in Schwarz-Weiß, also in einen von diesen Epochen, in denen es gedreht worden ist. Und es spielt, glaube ich, auch wieder zum Teil eben innerhalb, also einer Illusion. Also die Stadt wird ja am Schluss immer noch in dieser Illusion belassen am Ende von WandaVision, wenn ich mich nicht irre. Oder hatte ich das falsch in Erinnerung? War es nicht beim Ende von WandaVision so, dass sie die Stadt verlässt, aber die Leute weiterhin irgendwie in so einem weirden Zustand sind?
Nee, nur die Agatha tatsächlich.
Nur also die Agatha.
Die Wanda befreit alle und sie haut dann ganz schnell ab, bevor irgendwer ihr in den Kopf schießen kann. Und die Agatha lässt sie dann eben da, aber tatsächlich eben weiterhin als die Nachbarin quasi.
Ja, ich glaube, da werden wir so ein bisschen ansetzen. Kann sein, dass es noch ein paar Rückblenden gibt vorher. Aber auch Rückblenden natürlich in die Vergangenheit von Agatha ein bisschen. Und der Trailer suggeriert dann so, dass sie mehr Macht auf jeden Fall haben möchte und irgend so ein weirdes Team zusammentrommelt. Ich freue mich ja grundsätzlich drauf, weil natürlich die Schauspielerin toll ist. Und die Figur auch in WandaVision toll war. WandaVision insgesamt sowieso immer noch eine der besten Marvel-Serien.
Ja.
Und irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ach ja, die haben im Titel immer so hin und her, ne? Agatha, Harkness, The Coven of Agatha, was weiß ich nur, was alles der Titel war. Und jetzt ist der Titel tatsächlich Agatha All Along. Was ja wirklich auch noch ein Meta-Witz ist. The title was also Agatha All Along. Finde ich witzig.
Nee, finde ich eine gute Idee, ja, finde ich sehr lustig auch.
Und abschließend kann ich jetzt als News einfach nochmal hier, das hatte ich nämlich neulich auch schon gelesen, jetzt wieder gesehen hier, Finn Jones, ja, die Immortal Iron Fist, der hier auch schon sehr viel Dreck kassieren musste von uns, also,
oh ja.
Ich meine, Finn Jones kann nichts dafür, das haben wir auch mal wieder gesagt, der passt eigentlich ganz gut auf die Rolle, wenn du einen Tag vorher gesagt bekommen bist, lern mal kurz Kung Fu, wird halt nichts draus. Der ist der Meinung, dass Iron Fist und die Heroes for Hire jetzt eigentlich ready sind, dass sie auch ins MCU können. Und ganz ehrlich, vor 2 Jahren hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Jetzt bin ich so, ich hab Bock. Man kann den, also die Besetzung, der Cast war eigentlich gut. Wenn der ein bisschen Training abbekommt und die kriegen eine gute Produktion, gute Drehbücher, dann kann das geil werden. Aber dann sollen sie erstmal Daredevil Born Again starten und dann sehen wir weiter.
Ich wollte gerade sagen, auf die Serie würde ich auch erstmal jetzt einfach abwarten, schauen, was daraus wird. Ich bin da sehr gespannt drauf. Gerade da haben sie ja auch jetzt, also Brian Cox allen voran. Ich hoffe richtig, ne? Daredevil, Brian Cox? Nee, Quatsch, Brian Cox ist ein anderer Schauspieler. Charlie Cox. Ja, Brian Cox ja. ist ein anderer Schauspieler. Charlie Cox, der gesagt hat, dass für ihn die erste Iteration davon sich gar nicht gut angefühlt hat und er jetzt sehr froh ist, dass sie wirklich nicht nur die ganzen Leute wiederholen, sondern sich sehr stark an der dritten Netflix-Staffel orientieren und dass da jetzt wirklich auch eine Fortführung ist. Also da bin ich dann sehr gespannt drauf, wie sich das anfühlen wird, wie das wird. Weil ehrlicherweise, ich sehe das als was Positives, weil gerade so die letzten Marvel-Serien, da haben wir drüber gesprochen, es war nie was, also zum Beispiel ist auch kein Ding, wo ich die ganzen Meinungen teile, die schlechten, sondern sage, ich finde, da war gute Unterhaltung bei. Ich mochte She-Hulk auch und ja, ich sehe aber auch die Kritik und die Schwachstellen. Insgesamt, ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt. Nichtsdestotrotz, ich freue mich darauf und hoffe auch darauf, dass das halt wieder sowas in eine andere Richtung geht, in eine bessere Richtung einfach.
Ja, und ich finde tatsächlich, am Anfang dachte ich, dass es ja ein Zeichen des absoluten Chaos ist, dass man das eingestampft hat und direkt nochmal neu gemacht hat. Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was wir meinen. Daredevil war ja die Netflix-Serie, die im Marvel-Universum zwar gespielt hat, aber nie so richtig interconnected war wie die ganzen Netflix-Produktionen. Ja. Und jetzt hat man Charlie Cox ja schon ein paar Mal als Daredevil in den neuen TV-Serien gesehen und auch angekündigt, wir machen da nochmal ein Reboot von, mit ihm aber. Aber dann irgendwie eine andere Variante war, glaube ich, ursprünglich der Ausgangsbasis. Und da hat man, glaube ich, um Corona rum oder beim Writer's Strike irgendwann die Gelegenheit ergriffen und gesagt, nee, wir alles nochmal neu, nur der Darsteller bleibt. Und wir holen das ganze alte Team quasi zurück, zumindest an Darstellern, und wir knüpfen richtig da an. Ja. Und das ist auch in meinen Augen die richtige Entscheidung, weil Daredevil ist nun mal Daredevil und Jessica Jones, das sind die beiden Serien, die auf Netflix absolut super waren.
Oh, Jessica muss ich auch sehr, sehr gerne.
Ja, Punisher ist glaube ich, so eine Geschmacksfrage, aber auch da haben sie für den Charakter auch nichts falsch gemacht.
Mag ich auch sehr gerne.
Ich konnte mich irgendwie nie mit also ein Fist habe ich gerne. Bitte?
Mit John Bernthal anfreunden, oder?
Nee, der macht das super gemacht. Mir ging es um die anderen Serien. Ich fand Iron Fist war halt einfach schwach, aber ich hatte Spaß, weil ich den Schauspieler tatsächlich mag und der das irgendwie charismatisch gemacht hat. Die letzte Folge war halt ein bisschen albern. Und das Problem ist, dass ich Luke Cage nicht zu Ende gucken konnte, weil ich irgendwann nicht mehr wusste, worum geht's denn hier überhaupt noch. Und auch hier der Darsteller nicht das Problem. Ich sehe den unfassbar gerne, auch gerade in Evil auf Paramount Plus, was jetzt ausläuft. Das heißt, der kann auch zurückkommen. Ich habe Bock, dass das alles wieder da läuft. Ich hatte damit immer eine gute Zeit. Nur bei Iron Fist war ich manchmal so, wer schreibt ihm diese Dialoge? Das ist ja armselig.
Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut.
Also es war wirklich, als sie dann irgendwann Defenders gemacht haben und er aufs Maul bekommen hat, war ich so, Gott sei Dank, ey, hat dem mal einer aufs Maul gegeben. Das war so befriedigend gerade. Und es tut mir so leid, dass das so an dem Darsteller hängen geblieben ist. Weil der war schon cool. Ich habe jetzt richtig Bock, das auch nochmal zu gucken.
Nee, da kann ich ja nicht beipflichten, aber cool war auf jeden Fall, das stimmt schon. Nochmal gucken werde ich es nicht, aber ja, ich hätte auch tatsächlich nichts gegen, wenn der Gute nochmal auftauchen würde und sowas, weil dann eben, ich glaube auch eher, es ist dann im Drehbuch gescheitert und wie das eben umgesetzt war. Das glaube ich leider auch.
So, wir sind
auch mal ganz kurz geschaut. Ja. Warte, guck mal. Zwei Sachen, die ich relativ cool finde. Sean Levy, jetzt wo er fertig ist, eben mit Wolverine Deadpool. wird als nächstes anscheinend zur Skywalker Ranch gehen und dort dann an seinem Star Wars Film arbeiten. Jetzt auch einen Drehbuchautoren gefunden hat, den sie noch nicht genannt haben. Und mit dem wird er jetzt zusammen seinen Star Wars Spin-Off ranwerkeln, sodass sie dann nächstes Jahr anscheinend schon in die Produktion gehen können.
Das wäre ja ausnahmsweise mal was, was wirklich umgesetzt wird.
Ja.
Also ich glaube, wir sind jetzt nur so bei 4 Regisseuren, die angeblich ein Star Wars-Projekt am Laufen haben.
True.
Nicht wie 10 vor einem Jahr.
Ja. Und Shrek 5 soll übernächstes Jahr ins Kino kommen.
Shrek 5? Ich hoffe, sie haben eine gute Idee.
Also Shrek 5, ja, das ist der lange, der letzte ist doch lange her, oder? Ich kann schwören, dass der bestimmt 10 Jahre alt ist, der vierte Teil.
Es gab zwischen den Shrek-Teilen auf jeden Fall öfter mal relativ große Pausen.
Na, deswegen.
Das fand ich auch immer sehr smart, wenn man nichts zu erzählen hat, sondern die Klappe halten.
2010 sogar.
Ja.
Also der ist 14 Jahre her, der vierte Film, und der fünfte soll 26. natürlich, wie immer, soll natürlich auch das der allerletzte dann sein. Dann sind wir auch alle wieder dabei. Mike Myers, Eddie Murphy und Cameron Diaz.
Ja, endlich mal wieder. Ein guter Scheck auf jeden Fall. Ja. Ich meine, nach dem letzten Puss in Boots, der ja richtig gut war, denke ich, haben die auch einiges gelernt wieder.
Das denke ich aber auch, ehrlicherweise. Also kann ich mir nicht anders vorstellen, dass sie nochmal was sehr Schönes, Abschließendes machen werden.
Ich würde es ihnen gönnen. Shrek ist eh ein Phänomen. Also siehe auch die Nukular-Folge, die wir dazu gemacht haben, weil um Shrek rum passiert so viel weirdes Zeug passiert. Also Shrek-Rave-Partys und sowas. Wo Leute sich als Shrek verkleiden. Allein, dass Markus Söder sich einmal als Shrek verkleidet hat.
Stimmt.
Für Fasnacht.
Ja.
Naja.
Ich erinnere mich.
Wir entlassen die Leute, glaube ich, heute mit dem Bild von von Markus Söder als Shrek. Ist nicht das Schlimmste, was heute erwähnt worden ist.
Nee, ich denke auch.
Nee, konzentriert euch gerne auf und die Liebe für Ryan Reynolds, für Deadpool und Hugh Jackman. Ich freue mich sehr, wenn der Film kommt. Ich hoffe, die E-Mail für die Pressevorführung kommt bald. Ich hoffe nämlich, dass ich das hinkriege.
Also, beziehungsweise weißt du, was die Info ist für nach dieser Aufnahme?
Das dachte ich mir schon. Wird man dann sehen. Ich hasse es immer, wenn ich irgendwie nicht wirklich wahrnehmen möchte. Ich denke, das war es erstmal für weiß nicht wie lange. Wir werden sehen, wir werden uns bemühen. Und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesen rund 90 Minuten Anytime Late Night. Und wir hoffen, dass wir auch irgendwann mal die 100 gehen können. Wir drücken uns alle die Daumen. Ich hatte Spaß.
Das ist schöne abschließende Worte, mein Lieber. Ich auch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.